So, lieber Kollege, wir steigen ein und zwar, ach so, ja, liebe Leute da draußen natürlich auch herzlich willkommen, ja, hier bei der schwarz-gelben Runde. Wir steigen ein mit einer ganz kuriosen Frage und zwar würde ich gerne von dir wissen, hast du häufiger Kopfhörer auf? Also gerade hast du ja so AirPods drin, ja, aber hast du häufiger mal Kopfhörer auf?
Boah, ich würde fast sogar sagen, gefühlt mehr als nicht. Ich höre eigentlich ständig Podcasts oder Musik hier zu Hause auch. Dann habe ich auch keinen Nachbarschaftsärger, wenn ich hier zu laut Musik höre. Also ich glaube, das passt ganz gut.
Ist dir mal aufgefallen, wenn man dann was isst, dass man sehr laut hört, wie man kaut?
Nee. Ja. Bis jetzt noch nicht.
Dann weiß ich nicht, was da los ist. Dann hast du andere Kopfhörer als ich. Aber ich habe hier diese Kopfhörer auf. Okay, ich habe jetzt hier auch ein Mikro, das hatte ich weggeschoben. Jetzt habe ich kurz noch einen Happen gegessen, bevor es hier richtig losgeht, ja. Und ich habe gedacht, die ganze Welt hört, dass ich esse. So, das war mein Gefühl. Aber es ist egal. Wir haben ja letzte Woche schon mit Essen angefangen und der Kollege Oliver Müller war ein bisschen erstaunt und wusste gar nicht, dass er in einem Gastro-Podcast zu Gast ist, ja. Aber da muss ich halt mal nachfragen. Also außer der schwarz-gelben Runde und BVB-bezogenen Podcasts. Was hörst du denn noch? Hörst du Politik-Podcasts? Hörst du True Crime? Hört ja jeder irgendwie. Was hörst du denn?
Ich bin ein passiv True Crime-Hörer durch meine Freunde bzw. meine Freundin. Dann, ja, bin ich auch ein klassischer Comedy-Hörer, so nenne ich es mal. Ich meine, Gemischtes Hack ist ja nun mal der erfolgreichste Podcast Deutschland, den ich jetzt nicht jede Woche höre, aber schon ab und zu. Und ehrlicherweise größtenteils auch Wissenspodcasts. Also früher SWR Wissen zum Beispiel, da sind immer ganz interessante Themen dabei. Wenn man mal ein bisschen abschalten will von diesem, ja, teils interessanten, teils auch ein bisschen überhitzten Geschäft, in dem wir uns hier bewegen, ist das, glaube ich, ganz nett. Auch mal völlig andere Themen. Dazu zählen natürlich auch dann irgendwie Dokus, die man sich im Fernsehen anschaut. Einmal völlig von allem, was man vielleicht sonst so grundsätzlich für Interessen hegt, da einfach mal einzutauchen, ist, glaube ich, ganz entspannt und kann man ja grundsätzlich jedem empfehlen, aber ich kenne ja auch viele, die es tun, also ist jetzt, glaube ich, kein Geheimtipp.
Nein, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall mal interessant, sich nicht mit Sport zu beschäftigen. Ich habe vor 2 Tagen habe ich eine Dokumentation, ich glaube, in der ARD-Mediathek gesehen zum Thema Tschernobyl. Das ist jetzt bald 40 Jahre her und da warst du, glaube ich, noch nicht geboren, 1986, ne?
Nee, da war ich -12.
Ach du Scheiße. Jonas Ortmann von der WAZ ist zu Gast, falls ihr ihn noch nicht erkannt habt. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Diese Dokumentation kann ich übrigens sehr empfehlen, die ich gerade angesprochen habe. Ist schon ultra spannend, was man da sieht. Sind alles Archivaufnahmen. Es gibt auch keinen Sprecher. Das finde ich ja immer besonders interessant, wenn man diese alten Dinger sieht. Sportdokumentation reizt mich natürlich auch völlig. Ich mag welche, die nicht unbedingt jemanden begleiten, der noch aktiv ist. Also lieber so ältere Dinger, ja. Jetzt habe ich gelesen, bei Netflix gibt es eine Serie zu Ronaldinho. Das werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Und da machen die noch eine Folge zur WM 94, die, ich will nicht sagen Wiederauferstehung des brasilianischen Fußballs, aber die hatten ja relativ lange dann keinen WM-Titel gewonnen. Und das war dann für die eine große Nummer mit Bebeto und Romario und so weiter. Also das soll demnächst auch rauskommen. Sehr, sehr spannend. Hast du die Dokumentation zu Mesut Özil schon gesehen?
Ich habe mir die erste Folge, nee, gar nicht wahr, habe ich sogar ganz schon geschaut. Sehr, sehr spannend. In der ersten Folge geht es ja vor allem auch darum, wie er dann damals den Abgang bei Schalke durch hat, auch mit den ganzen Presseberichten von damals. Das ist natürlich irgendwie ein Interesse, was ich total habe, wie dann auch, welche Rolle dann auch teilweise Presseberichte so spielen, wie dann eine Stimmung beeinflusst wird. Das sind so Themen, mit denen ich mich auch sehr, sehr gerne beschäftige, was ich da sehr spannend fand. Und ja, du hast gerade gesagt, erstmal vielen Dank, Sascha, für die Einladung hier in diesem Podcast. Ich freue mich sehr auf die, ja, gut Stunde, denke ich mal, die wir hier miteinander verbringen. Und ja, die Ronaldinho-Doku, die hattest du gerade schon angesprochen, die steht auch schon auf meiner Liste, bin ich aber bisher noch nicht zugekommen. Aber Ronaldinho, ehrlicherweise einer meiner Helden von früher, als ich angefangen habe mit Fußball. Ich habe gerade schon geleakt, ich bin wahrscheinlich noch für viele relativ jung. Aber das war so damals einer der ersten Helden auf dem Bolzplatz, die ich damals sein wollte.
Ja, jetzt pass mal auf. Also jetzt hast du es ja schon gesagt, Helden auf dem Bolzplatz, die du sein wolltest, ne? Weil das war ja natürlich auch ein Partytier. Also ich habe gedacht, das war so deine Orientierung. Ne? War ich mir jetzt nicht sicher, deswegen müssen wir das nochmal kurz klären. Aber Spaß beiseite. Ich muss eine Geschichte erzählen, die ein bisschen zu Ronaldinho passt. Ich hatte vergessen, da letzte Woche drüber zu berichten. Ich habe nämlich zwei Leute im Stadion getroffen beim Heimspiel gegen Leverkusen. Und zwar den Dominik aus Weiden in der Oberpfalz. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch, weil der hatte einen Kumpel dabei, den Erik. Und ich sag mal so, der Erik, der hatte Durst. Ja. Und der Erik hat auch kein Wasser getrunken, glaube ich, an dem Tag. Also es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er das ein oder andere Wasser eingeworfen hätte. Und der hing dann immer so über dem Wellenbrecher. Also der hat den Wellenbrecher festgehalten, damit der Wellenbrecher nicht umkippt. Das war von Erik eine nette Geste. Das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall mal erzählt haben, weil ich hatte Dominik versprochen, dass ich das tun werde. Und das habe ich jetzt hiermit nachgeholt. Übrigens, was ich mitbekommen habe, was ich richtig geil fand, ich bin mir sicher, du hast es auch mitbekommen, ich habe auch ultra viele Videos da zugesehen, ist ja dann der Klassiker, liked man ein Video, ne, bekommt man 50 angezeigt. Real Sociedad hat die Copa del Rey gewonnen in Spanien. Der erste Titel nach, boah, ich weiß es nicht wie viele Jahren, aber nach Ewigkeiten für diesen Verein. Und also was ich da gesehen habe, fand ich sensationell. Was das bedeutet für eine Stadt und für die Fans einer Mannschaft, wenn die seit Jahrzehnten nichts gewonnen haben, wenn die generell eigentlich nichts gewinnen, das fand ich richtig geil. Hast du das auch mitbekommen?
Ja, vor allem weißt du, wer da der Trainer ist?
Ja, das ist, scheiße, sag's nicht, ich weiß es. Ja, der hat in Stuttgart trainiert und in Hoffenheim. Pellegrino
Matarazzo?
Ja, genau, ja, schwieriger Name. Ja.
Total überraschend, wenn man seine Bundesliga-Historie so sieht, was er da jetzt gerade bei Real Sociedad dann aufgebaut hat. Mir wurden auch ein Video nach dem nächsten angezeigt in der vergangenen Woche, da ging es immer um diesen Song, Paula Manjana, Paula Tadel, das ist ja, glaube ich, ein Song für einen skandinavischen Spieler, bin jetzt nicht ganz im Thema, aber ich glaube, der dazu gedichtet worden ist. Ja, total geil, wenn man solche Bilder sieht. Ich glaube, es gab ja auch eine riesen Rathausparty dort, wenn es das Rathaus war.
Ja.
Und ja, fantastisch. Also macht Spaß. Kam natürlich dann in so einem Pokalwettbewerb viel zusammen, wie vielleicht vor einem Jahr für den VfB Stuttgart, die ja ehrlicherweise da im DFB-Pokal auch vermeintlich leichte Lose hatten, wenn man das vielleicht auch mit Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren vergleicht. Aber ich meine, ich glaube, genau, Atletico und Barca hatten sich ja dann jeweils rausgenommen. Real Madrid rausgeflogen vorher. Also ja, da gönnt man so einem Club auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr viel. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, Real Sociedad, sondern die Stadt San Sebastian. Unfassbare Empfehlung im Baskenland.
Oh, ja? Da bist du schon gewesen, ja? Ich habe jetzt ein paar
Bordeaux
Videos gesehen.
Damals.
Oh ja, ich habe sowas gesehen, wo sie bei Google Maps irgendwie so einen Flug gemacht haben über die Stadt dann auch. Es gibt ja so einen kleinen Strand, sage ich jetzt mal, nicht so richtig groß, aber auch coole Sehenswürdigkeiten anscheinend. Da hatte ich auch direkt Lust, mal dahin zu fahren. Ja, die haben ja auch ihr Stadion komplett modernisiert. Also die scheinen mir ganz solide aufgestellt zu sein. Und ich habe gelesen, sie haben, glaube ich, 12 oder 13 Spieler aus der eigenen Akademie in dieser Mannschaft. Das ist natürlich auch richtig heftig. Also da haben wir ja immer gedacht, das geht nur in Barcelona und ein bisschen in Bilbao, aber San Sebastian, die scheinen damit auch ganz erfolgreich zu sein. Mal gucken, wie weit sie nächstes Jahr kommen im Europapokal. Das ist ja dann immer so ein Problem für so eine Mannschaft, wenn die nicht dran gewöhnt sind, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu sehen. Und was mir Freude bereitet hat, ich bin am Sonntag zurückgefahren vom DHB-Pokal-Final vor dem Handball aus Köln und da gab es im WDR so eine Sondersendung zur Olympia-Bewerbung Köln-Rhein-Ruhr. Und tatsächlich finde ich, also in Dortmund war ja relativ schnell klar, sie stimmen für Olympia. Ja, die Wahlbeteiligung war jetzt nicht 80%, ist auch okay, aber das hat mich sehr gefreut. Ich denke, Jonas, wir sind uns einig, wahrscheinlich wird die Lobby dafür sorgen, dass es nach Hamburg, Berlin oder München geht, die sich dann international bewerben. Aber ich finde cool, dass das versucht wird und ich finde auch cool, dass sie ein Konzept haben, wo sie nur ein Stadion bauen müssen. Also ich würde mich wirklich tierisch darüber freuen. Warst du schon mal bei Olympia? Bist du irgendwie vielleicht nach Paris gefahren? Hast dir das angesehen oder sowas? Oder interessierst du dich überhaupt dafür?
Leider nicht persönlich bisher dort gewesen, weder damals in Japan noch jetzt bei Paris, was dann vielleicht beruflich für mich nochmal interessant gewesen wäre. Aber nee, wie gesagt, war nicht dabei, auch jetzt nicht in Mailand oder Cortina. Aber großes Interesse, Fernsehzuschauer auf jeden Fall da. Und wenn das vor der Haustür wäre, ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber als vergangenes Jahr dann die EM da war. Ehrlicherweise, da muss ich wieder beichten, bei der WM 2006, da war ich jetzt nicht im Stadion, da war ich noch zu jung einfach. Sicherlich auch, um mich natürlich erstmal selbst dazu zu bemühen. Aber jetzt bei der EM vergangenes Jahr war also einfach eine geile Stimmung. Ich habe sehr, sehr viele Spiele live im Stadion gesehen, sowohl beruflich als auch privat. Und wenn man dann da, ich stand zweimal mitten in der England-Kurve, wenn dann da die Lieder angestimmt werden, ist schon einfach ein anderes Gefühl als bei einem normalen Bundesligaspiel oder auch bei einem europäischen Spiel. Deshalb, ja, fantastisch. Und ich glaube, eine ähnliche Stimmung bei Olympia würde dann sicherlich auch hier rüber schwappen, wenn man vielleicht mal in die Nähe des Olympischen Dorfs kommt. Schauen wir mal. Also natürlich, ich würde das auch sehr begrüßen. Aber du sagst es richtig. Ich glaube, ich würde jetzt zumindest noch nicht mein ganzes Geld darauf setzen, dass es dann am Ende auch hier hinkommt.
Ich glaube, das Konzept könnte tatsächlich international auf jeden Fall überzeugen. Brisbane ist jetzt auch keine Weltmetropole und hat die Olympischen Spiele 2032 bekommen. Aber mal gucken, es dauert ja jetzt noch ein paar Monate, bis dann klar ist, ja, wo geht das in Deutschland erstmal hin, und dann müssen sie sich international bewerben. Also ich fände es cool, und wo du Olympisches Dorf sagst, ich war ja vor 2 Jahren in Paris im Olympischen Dorf. Das war tatsächlich so ein Jugendtraum, den ich immer hatte, mal zu sehen, wie es da aussieht. Und ja, das ist schon cool, da mal hinzugehen. Du kannst ja als Journalist dann eine Tagesakkreditierung holen, dann kannst du da mal rein, dann kommst du nicht überall hin, logischerweise, aber du kannst da einfach relativ frei rumlaufen, und das war auf jeden Fall ganz cool. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Große Empfehlung, Jonas. Also wenn du jemals die Chance hast und wenn du sagst, okay, ich verzichte dann einfach auf einen Monat Borussia Dortmund, völlig egal, mach das. Das ist jeden Cent wert. Es ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, und alle Leute wollen da ja irgendwie nur schönen Sport sehen. Und das ist halt das Coole, ja. Also von daher. Wir sprechen heute übrigens logischerweise über das Spiel in Sinsheim. Borussia Dortmund hat zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison 2 Spiele hintereinander verloren. Das ist ja dann schon eine Besonderheit. Und da müssen wir ein bisschen darüber sprechen, ob es irgendwie so einen Motivationsabfall gibt und die Spieler nicht mehr ganz so motiviert sind, ob das der Grund ist oder woran das liegt, oder ob es vielleicht jetzt auch daran lag, dass man gegen 2 bessere Gegner gespielt hat als in den Monaten davor. Ja? Das kann ja auch sein. Leverkusen und Hoffenheim sind Mannschaften, die um die Champions League-Qualifikation spielen. Für die geht es also auch noch um was. Und sie stehen relativ weit oben in der Tabelle. Und das ist ja nicht gerade die Stärke des BVB in dieser Saison. Wir sprechen ein bisschen über die Ausrichtung unter Ole Burg, was er vielleicht anders machen will, wie er auf dich gewirkt hat jetzt in diesen ersten Wochen, seitdem er mit dabei ist. Es ist ja noch gar nicht mal so lange. Und Hörerfragen gibt es natürlich auch jede Menge. Und falls ihr denkt, cooles Format, wie könnt ihr das supporten? Kein Problem. Ihr könnt hier Merchandise kaufen. Ja, das ist mal das Erste. Ihr könnt vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Da gibt es alle Informationen, die ihr benötigt. Und ihr könnt uns folgen bei Instagram zum Beispiel. Ihr könnt es teilen. Und am Wochenende steht ja wieder ein Heimspiel an. Und dann könnt ihr auch wieder ein Foto posten in der Instagram-Story und das auch entsprechend markieren. Ich teile das dann. Jonas, dieses Spiel in Hoffenheim war bis zum Ausgleich von Serhou Guirassy von Borussia Dortmund einfach nur schlecht. Ist das richtig? Also das ist das Feedback, was ich von den Leuten bekommen habe. Die waren das Gegenteil von begeistert.
Den letzten Teil würde ich definitiv zustimmen. Also begeistert war ich jetzt zumindest in den letzten 3 Wochen relativ wenig. Vielleicht von der Nachspielzeit beim VfB Stuttgart, aber ich will es jetzt nicht von hinten aufrollen, sondern gehe natürlich jetzt erstmal auf Hoffenheim ein. Die erste Halbzeit vor allem war sehr, sehr dürftig. Niko Kovac hatte das dann auf der Pressekonferenz später auch gut eingeordnet, dass Hoffenheim einfach griffiger war, aggressiver war und ja total die dominante Mannschaft war, wie es dann sogar auch Geschäftsführer Lars Ricken später bestätigt hat. Tatsächlich will ich vielleicht einmal damit aufräumen, ich finde schon, dass man gesehen hat, was Borussia Dortmund vorhatte. Denn ich war total ehrlicherweise überrascht, wie Hoffenheim gespielt hat. Hoffenheim war brutal offen hinten. Die letzte Kette stand an der Mittellinie. Also es brauchte eigentlich immer nur einen Pass, um die ganze Abwehr auszuhebeln. Und das hatte Niko Kovac eben mit der Mannschaft offensichtlich auch versucht, dass man immer wieder einen Steilpass gespielt hat, klatschen und dann sofort in die Tiefe. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und da komme ich dann relativ schnell, du warst ja auch bei der Gesprächsrunde, die habt ihr letzte Woche auch schon angesprochen, wo dann Niko Kovac eben schon den Kader deutlich kritisiert hat und eben gesagt hat, es fehlen diese Haaland, diese Sanchos, diese Bellinghams, und er müsste eben mit dem arbeiten, was er habe. Und ja, das hat man dann, finde ich, in der ersten Halbzeit bei Hoffenheim vielleicht diese Aussage ein bisschen bestätigt gefühlt, ohne da Kovac natürlich ganz rauszunehmen. Aber insgesamt finde ich schon, dass man gesehen hat, was man vorhatte. Hat aber eben aufgrund von vielen technischen Fehlern eben nicht funktioniert. Dann ist man durch den sehr unglücklichen Elfmeter, auf den gehen wir gleich nochmal ein, sicherlich haben wir ja schon im Vorfeld besprochen, von Niklas Süle in Rückstand durch André Kramaric. Und ja, dann bis zur 87. Minute viel eingefallen ist Borussia Dortmund ehrlicherweise nicht. Dann passt natürlich dazu auch ganz gut, dass es dann eine Einzelaktion von Serhou Guirassy ist. Auch den machen wahrscheinlich gar nicht so viele. Also Guirassy spielt sicherlich keine Paradesaison in dieser Spielzeit, aber für solche Aktionen ist er immer gut. Hat mich so ein bisschen an das Spiel bei Rot-Weiß Essen in der ersten Pokalrunde erinnert, was ehrlicherweise auch ein wenig grausam war, also gegen den Drittligisten. Aber dann eben der eine Geistesblitz von Guirassy, der dann eben reicht, um dieses Spiel zu gewinnen damals. Jetzt hat es für das Unentschieden gereicht und dann kriegt man nochmal einen Handelfmeter zum 2:1 in der 98. Minute. Sicherlich bitter gelaufen, aber ehrlicherweise auch verdient.
Also, was mir aufgefallen ist, ich habe schon verhältnismäßig fokussiert dieses Spiel gesehen, weil ich ja in Köln, wie gesagt, unterwegs gewesen bin beim Handball, aber hatte mein Tablet mit dabei und habe dann auch sehr genau drauf geachtet. Und mir ist auch das aufgefallen, was du gesagt hast, diesen Plan konnte man erkennen. Ist natürlich dann schon schwierig, wenn es so sehr an Präzision mangelt. Also, wenn du im Prinzip einen guten Pass brauchst und dann kann einer von den Außenstürmern, so nenne ich sie jetzt mal, den Ball dann irgendwie an der Seitenlinie entlang tragen und in der Mitte dann irgendeinen finden und der macht das Ding dann rein. Das wäre ja der Klassiker gewesen. So hat sich, glaube ich, Niko Kovac das Ganze vorgestellt. Und wenn Hoffenheim so hoch steht, dann kann das in der Regel auch ganz gut funktionieren. Aber Körpersprache ist ja auch so eine Sache. Ja, und das ist ein Thema, was die Leute schon extrem beschäftigt. Das fällt mir jetzt auch auf bei den Hörerfragen, die reingekommen sind und so weiter. Ja, und die Leute schreiben dann auch, haben die gefühlt irgendwie gar keine Lust mehr und so weiter. Das, ja, ich weiß nicht, ob dir das auch so ein bisschen vermittelt wurde, dass da so ein Spannungsabfall, das ist das richtige Wort, Spannungsabfall herrscht. Borussia Dortmund wird am Ende wahrscheinlich, würde ich behaupten, Zweiter und dann ist der Rest egal. Kannst du das nachvollziehen?
Ehrlicherweise zu 1000%. Den Eindruck grundsätzlich teile ich auch, den du da gerade geschildert hast. Erstmal stimme ich dir nochmal dazu. Genau, man wird am Ende sicherlich Zweiter werden, aber ich finde, die Gefahr ist gerade sehr groß, dass man sich mit den Auftritten jetzt in den vergangenen Spielen und eben auch in den kommenden Spielen so ein wenig den Eindruck versaut, den man über die gesamte Saison dann irgendwie, finde ich, gewonnen hat. Denn ich finde, man kann die Saison schon, wenn man jetzt nur die Bundesliga betrachtet, in ein paar Phasen einteilen. Man hatte so diese Hinrunde, wo man gesagt hat, boah, Fußball weiß ich nicht, aber wir holen halt irgendwie die Punkte. Ist schon schwierig mit anzuschauen, aber irgendwie ist es doch ganz gut. Dann, finde ich, gab es in gewisser Weise einen Wendepunkt. Den habe ich persönlich beim Spiel in Wolfsburg betrachtet, wo man dann spät durch ein Guirassy-Tor noch gewinnt. Da ist man dann plötzlich so von der Gefühlslage gewesen. Ich saß dann auch im ICE zurück mit vielen BVB-Fans, die da von der Meisterschaft gesungen haben. Natürlich immer noch ein bisschen ironisch, aber schon ein kleiner Glaube war irgendwie meiner Meinung nach in gewisser Weise da. Man war ein bisschen an die Bayern herangerückt. Und man hat gesehen, pass auf, wir spielen jetzt vielleicht nicht die Sterne vom Himmel, aber wir holen hier die Punkte. Und das ist für uns unsere Stärke. Und ich finde, das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen natürlich auch durch die zwei Niederlagen wieder geändert, dass man jetzt wieder noch mehr über den, ja, vermeintlich das ausbleibende Spektakel spricht, dass man darüber spricht, dass offensiv sehr, sehr wenig einfällt. Und du sprichst es richtig an, der Spannungsabfall. Eine erste alarmierende Aussage vielleicht gab es schon von Felix Metscher in Köln damals. Das war, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Bergamo-Ausscheiden. Und da sagte er auch schon, dass es natürlich irgendwie schwierig ist, sich nochmal zu motivieren jetzt. Ich paraphrasiere jetzt. Ich glaube, so genau hat er es nicht gesagt, aber es war deutlich rauszuhören. Und jetzt auch Lars Ricken spricht davon, dass ihm Mut gefehlt hat, dass eben Hoffenheim die viel dominantere Mannschaft war. Niko Kovac hat dann auf meine Nachfrage hin auf der Pressekonferenz, denn genau das habe ich ihm gefragt. Letzte Saison stand man mit dem Rücken zur Wand in dieser Zeit. Und da hat man schon einfach abgeliefert. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft, die haben sich zusammengerissen damals und haben einfach, ich kann mich an ein Spiel in Leverkusen erinnern, damals brutal wichtig, hat man ja das letzte Spiel von Xabi Alonso zu Hause versaut und da eben so wichtige Punkte eingesackt, um die Champions League-Qualifikation noch zu erreichen. Das heißt, das hat dann Niko Kovac auch im Zitat gesagt, wenn wir müssen, dann können wir. Jetzt muss Borussia Dortmund aber in dieser Saison eigentlich gar nichts mehr, denn man hat den zweiten Platz zementiert, man hat immer noch x Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions-League-Platz, also da muss wirklich alles zusammenkommen, dass das noch irgendwie in Gefahr gerät. Und da habe ich schon das Gefühl, dass in gewisser Weise so ein wenig die Motivation, jetzt trotzdem noch diese Saison zu bestätigen, in gewisser Weise fehlt, zumindest diese letzten Prozente. Und denn wenn die Mannschaft vielleicht eben nicht muss, dann kann sie vielleicht auch nicht. Also so war jetzt meine Interpretation dessen. Da bin ich auch mal gespannt. In ähnliche Richtung wollte ich Niko Kovac am Freitag, wenn die Pressekonferenz ist, auch nochmal fragen, ob er diesen Eindruck teilt, ob dieser Mannschaft dann doch diese letzte Gier vielleicht weiterhin fehlt. Denn man hat ja schon davon gesprochen, dass diese Mentalitätsdebatte ja durch ist, dass man eben da sozusagen einen großen Schritt unter Niko Kovac nach vorne gemacht hat, was ich auch auf jeden Fall teile. Aber eben, wenn Nico Kovac schon sagt, wenn wir müssen, dann können wir. Das beste Beispiel ist ja das HSV-Spiel. Man vergurkt die erste Halbzeit, verschießt sogar noch einen Elfmeter. Aber dann, wenn man in Anführungszeichen mit dem Rücken zur Wand steht, spielt man auf einmal plötzlich Spektakelfußball, Offensive pur. Und da frage ich mich ja schon, es muss ja dann offensichtlich einen Grund dafür geben.
Ja, also ich kann alles komplett teilen, was du gesagt hast. Und es ist ganz interessant, dass du jetzt dieses HSV-Spiel nochmal angeführt hast. Da sind wir ja aus dem Stadion gegangen, also als Fans sage ich jetzt mal, du als Journalist wahrscheinlich auch, mit dem Gedanken, warum spielen die nicht häufiger so offensiv? Das ist mal das Erste. Das muss ja nicht immer so sein. Okay, aber warum spielen die nicht häufiger so offensiv, wenn sie anscheinend damit in der Lage sind, Gegner auch komplett zu dominieren? Ja, das war ja dann in der zweiten Spielhälfte so, da kam vom HSV gar nichts mehr und Borussia Dortmund hat das sehr, sehr gut gelöst. Aber ich frage mich, du hast gerade das Wort Gier in den Mund genommen, ob nicht ein Leistungssportler gierig genug sein müsste oder ob es vielleicht dann auch an dieser Mannschaft selber liegt. Da gibt es jetzt dann immer wieder auch interessante Aussagen zu von irgendwelchen Leuten. Jetzt gibt es dann Interviews von Ehefrauen, wo gesagt wird, ja, also bei meinem Mann, der will lieber gewinnen als zu spielen und bei anderen ist das vielleicht anders. Die wollen dann lieber spielen und hoffen, dass die Mannschaft vielleicht verliert. Also das sind ja hanebüchene Aussagen. Also da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde doch als Leistungssportler und ich glaube, dass das ja generell so ist, sonst kommst du nicht auf dieses Level, ist Gewinnen erstmal das Erste. Also wenn du alles tust, wenn du alles auf dem Platz lässt oder, keine Ahnung, auf dem Eis oder welche Sportart du auch immer ausübst, dass du da alles tun willst. Liegt es vielleicht auch an den Charakteren, die in dieser Mannschaft sind, dass das so ein bisschen so Larifari ist, dass die eben nicht immer alles rausholen können, weil die nicht so ticken?
Erstmal stimme ich dir zu. Zumindest ist das immer der Eindruck, den ich jetzt so schildern kann, wenn ich dann mit den Spielern spreche, wenn man auch mal in ausgeruhter Form mit Spielern sprechen kann. Jetzt vielleicht nicht dann in der Mixzone bei Borussia Dortmund, wenn da gerade noch der Feuerwehrwagen im Hintergrund vorbeifährt, sondern ja auch mal in ausgeruhter Form. Da merkt man schon immer, dass diese Gewinnergier extrem da ist. Denn du sagst richtig, sonst kommt man auf dieses Niveau einfach nicht. Wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich da so ein Paradebeispiel vielleicht gerade nennen müsste in der Mannschaft, wäre das sicherlich Waldemar Anton, der, glaube ich, auch kein Trainingsspiel verlieren will, der von hinten ja coacht, der auch in Ciro Gerassi zum Beispiel während des Spiels mindestens mal zweimal irgendwie ein bisschen in die Mangel nimmt und ja, eine Ansage drückt, so nenne ich es mal. Die beiden kennen sich auch aus Stuttgart extrem eben gut. Und auch ein Gerassi zum Beispiel ist ja vor allem im ersten Jahr immer von den Verantwortlichen mir gegenüber zumindest immer als absoluter Vollprofi genannt worden, der im Training vorangeht, der diese französisch sprechende Gruppe anführt, wirklich als Leader und da ja auch vorangegangen ist. Und was dann da damals nach dem Elfmeter in Turin passiert ist, wo es da diesen Elfmeter-Zwist mit Rami Benzebaini gab, der da nicht schießen durfte und wo er dann durch das sportliche Tal gegangen ist, ist für mich immer noch ein brutales Rätsel. Und ich würde eigentlich nicht sagen, dass Borussia Dortmund ein Charakterproblem hat. So weit würde ich definitiv nicht gehen. Denn ich finde schon, dass die Mannschaft sich gefestigt gezeigt hat. Ja, und jetzt eben, ich glaube, das ist dann eher darauf zurückzuführen, dass man vielleicht dann doch unbewusst aufgrund der tabellarischen Situation vielleicht mal einen Schritt weniger macht oder sagt, ja, pass auf, komm, eigentlich ist ja doch alles gut. Vielleicht ist das eher so die Hinsicht, dass man eben, ja, dass da vielleicht so dieser letzte Wille vielleicht die 120% zu gehen statt die 100% vielleicht da ist. Aber dass die, wie gesagt, dass die Mannschaft da ein Problem von Charakteren hat, würde ich ehrlicherweise, so ist zumindest mein Eindruck, nicht bestätigen.
Ja, ich meine, du bist ja nah dran, du sprichst regelmäßig mit den Spielern, du hast auch schon Einzelinterviews geführt, von daher wirst du es beurteilen können und wir glauben dir das natürlich auch. Da merkt man mal, ja, die Wirkung auf dem Feld für Leute, die vielleicht nicht so nah dran sind wie du, die ist eben dann oft eine ganz andere und da kann man vielleicht auch mal fehlinterpretieren. Trotzdem finde ich, auch gegen Leverkusen war das schon der Fall. In dieser eher mäßigen zweiten Hälfte hatte natürlich noch andere Gründe, da war auch keine Stimmung, aber das darf keine Ausrede sein. Also es war ja für beide Mannschaften im Prinzip die gleiche Voraussetzung, dann in einem eher stillen Stadion zu spielen. Aber dann das Spiel jetzt nochmal dazu in Sinsheim, boah, das war schon schwere Kost. Und sie wollen ja die Champions-League-Qualifikation auch endgültig klar machen. Und sie wollen ja auch Zweiter werden. Es gibt ja dann noch mal extra Prämien, auch für den Verein, vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler, je nach Vertragssituation oder Klauseln, die da drin stehen. Deswegen überrascht mich das ein bisschen. Aber gut, wir kommen gleich nochmal, wenn wir über Ole Boog sprechen und seine Philosophie darauf, wie er das vielleicht auch mit ein bisschen frischem Blut ändern kann. Aber wir müssen auch über diese Handspielsituationen sprechen. Es waren ja leider nur mal zwei. Also unglücklicher als Niklas Süle da diesen ersten Elfmeter verursacht hat, geht's ja eigentlich nicht. Aber erstmal finde ich gut, dass der Schiedsrichter sich hinterher gestellt hat und das relativ deutlich auch erklärt hat. Und ich finde, dass er es auch richtig erklärt hat. Das ist dann schon nochmal eine verhältnismäßig aktive Bewegung von Niklas Süle mit der Hand nach oben.
Ja, es war natürlich eine Situation, die jegliche Tragik der Personalie Niklas Süle in einer Situation zusammengefasst hat. Hat sich das linke Knie da verdreht offensichtlich in der Aktion, fällt dann, ich habe geschrieben in meinem Text, plumpst hin. Ich finde, dieses Verb passt da sehr gut. Und ja, kriegt dann von André Kamaric den Ball an die Hand, maximal unglücklich. Aber ich finde auch, dann aufgrund der Regelauslegung kann man diesen Elfmeter definitiv geben und muss ihn vielleicht sogar geben. Niko Kovac hat das ja auch nochmal dann angesprochen später, hat gesagt, dass nicht der VAR das Problem ist, sondern eben die Handspielregel aus seiner Sicht, die für ihn absurd sei. Dem würde ich auch zustimmen, aber es ist nun mal aktuell so, wie es ist. Der BVB hat davon auch schon profitiert, ehrlicherweise. Und deshalb ist es einfach eine Szene gewesen, da wiederhole ich mich jetzt einmal, die einfach die gesamte Tragik von Niklas Süle in diesen 4 Jahren bei Borussia Dortmund vielleicht wie keine zweite zusammengefasst hat. Insgesamt finde ich diese Entwicklung, wenn wir mal ein bisschen auf Süle schauen wollen, irgendwie auch ein bisschen, ja, was schade an der Situation vielleicht ist, dass ich ihm wirklich abkaufe oder wenn man sowohl mit den Spielern spricht, als auch wenn man ihn mal so erlebt hat jetzt in den 4 Jahren. Ich glaube, der ist einfach ein richtig guter Typ, einfach vom Charakter her. Ich kann mich daran erinnern, damals 2023, vor dem Mainz-Spiel dann, was ich jetzt nicht mehr nochmal erwähnen möchte eigentlich, aber da gab es dann auch eine Mixung mit ihm, wo er dann schon davon sprach, dass wir uns dann vielleicht ja einen Bierkönig sehen und so nicht abgehoben, sondern einfach ehrlich. So, also so, weil es dann um Feier reinging, dann sagte er, vielleicht sehen wir uns ja Bierkönig. Also das war eben nicht so, er hat schon mit dem Meistertitel gerechnet, sondern einfach ehrlich gesagt, was in ihm vorgeht. Und das fand ich damals schon sympathisch und ich finde, das zieht sich auch so durch. Aber natürlich gab es einfach viele Themen, Thema Professionalität. Natürlich gab es dann auch diese Gewichtsgeschichten, die ja nun mal nicht von Hand zu weisen waren. Da erinnert man sich ehrlicherweise um gewisse Fotos von dem Champions-League-Finale damals, die ja 2024 hochgekommen sind, wo man doch dann einen sehr großen Bauch vielleicht gesehen hat für einen Fußballprofi verhältnismäßig, was ihn ja dann auch nachher sehr viel beschäftigt hat. Er hat auch mehrere Interviews gegeben, sehr reflektiert, wo er dann auch von mentalen Problemen gesprochen hat. Deshalb fand ich das auch nochmal sehr stark. Aber insgesamt war es natürlich, wenn man jetzt auf diese Gesamtbetrachtung blickt, von Niklas Süle in 4 Jahren, hat bis zu 14 Millionen, die sind ja auch nicht von Hand zu weisen, verdient. Das sind 56 Millionen in 4 Jahren, wenn er die dann wirklich dann auch mit allen Prämien eingestrichen hat. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Und dafür dann nur 43% der Spielminuten ist natürlich nicht das, was sich Borussia Dortmund gewünscht hat damals. Man hat ihn ablösefrei vom FC Bayern geholt als Riesen-Coup. Er wollte es den Bayern zeigen. Er wollte unbedingt Meister werden mit Borussia Dortmund. Ja, das Projekt ist am Ende schiefgegangen und am Ende gehen sicherlich alle Parteien als Verlierer daraus. Aber wie gesagt, eins möchte ich nur nochmal klatschen. Ich glaube einfach, grundsätzlich ist er kein schlechter Typ.
Nein, das denke ich auch. Ich denke auch, dass er sogar ein sehr guter Typ ist, dass er in der Kabine auch gut tun kann, dass er da eine gewisse Form von Lockerheit vielleicht auch mal reinbringt in angespannten Situationen. Ich meine, er ist ja auch ein gestandener Bundesligaspieler. Jetzt hast du gerade gesagt, 43% der Spielminuten. Ich bin mir zu 100% sicher, hätte er vielleicht so 70% der Spielminuten gehabt, dann hätte er den Vertrag verlängert. Dann hätte auch Borussia Dortmund gesagt, wir wollen mit dir verlängern. Aber das ist natürlich schon weniger als die Hälfte der Spielzeit dann auf dem Feld gestanden. Das ist schon extrem, weil dass er Qualitäten hat, ja, dass er auch auf dem Feld übrigens immer alles gegeben hat. Ich glaube, da hat niemand Zweifel dran. Aber es ist so dermaßen beschissen gelaufen. Es passt natürlich dann auch ins Bild, dass das der erste Transfer von Sebastian Kehl war, wo alle damals gesagt haben, ja super, mega Deal von Sebastian Kehl und so muss das in Zukunft laufen. Solche Spieler braucht Borussia Dortmund. Jetzt ziehen wir nach 4 Jahren ein Fazit und sagen, okay, Sebastian Kehl ist schon weg, Niklas Süles Vertrag wird nicht verlängert, also es ist maximal beschissen gelaufen, sehr, sehr schade. Hat man denn schon eigentlich eine Idee, wo es Niklas Süle hinzieht? Hat er da mal irgendwie Andeutungen gemacht?
Kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht viel zu sagen, ehrlicherweise. Ich weiß, dass es zumindest Interessanten an ihm gibt, dass er offensichtlich noch einen Markt hat. Persönlich hätte mir ihn da mal gut in Italien irgendwie vorstellen können. Volker Stuth hatte ja kürzlich mal in einem Podcast, glaube ich, davon gesprochen, dass er zumindest nicht davon ausgeht, dass sich die Karriere ja, nach Borussia Dortmund eben beendet, dass er nicht weitermacht, was ja in gewisser Weise, finde ich, schon auch im Raum stand oder vielleicht sogar noch im Raum steht. Ob er sich da sozusagen nochmal für einen neuen Club so richtig begeistern kann vielleicht auch, und da, um da nochmal alles zu geben. Aber ich glaube auch da, vielleicht will er es nochmal in gewisser Weise allen zeigen. Kommt ja aus dem Frankfurter Raum. Vielleicht ist ja die Eintracht nochmal ein Weg, ja, zurück in die Bundesliga vielleicht. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Das beruht jetzt nicht auf meinen Informationen, vielleicht um das einmal klarzustellen. Bin ich sehr gespannt. Es gibt ja einige Spieler, wo ich sehr spannend finde, wo es ihn hinzieht, wenn man nochmal Julian Brandt vielleicht reinnimmt oder einen Salih Özcan beispielsweise. Ja, sehr, sehr spannende Profile, sicherlich auch für Clubs ablösefrei. Bin ich gespannt.
Du weißt ja, ich kann das ja zum Beispiel rausschneiden, dass du sagst, das beruht nicht auf meiner Information, das ist nur ein Gefühl. Ne? Also ich mache dann so ein kleines Video daraus, wo du sagst, Niklas Süle geht zur Eintracht. So. Ja, das wird dann unendlich geklickt, ja, und du stehst dann blöd da. Also so habe ich das jetzt rausnotiert. Ich habe mir da nochmal kurz aufgeschrieben, zu welcher Zeit, damit ich das auch genau richtig mache und rausschneide. Und dann gucken wir mal, ob er tatsächlich zur Eintracht Frankfurt geht. Nee, Spaß beiseite. Ich kann mir ihn tatsächlich in Italien relativ gut vorstellen. Ob das in der Kombination mit Dolce Vita dann für ihn so das Richtige ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, von der Spielweise würde das relativ gut passen. Mal gucken. Also ich würde mich für ihn freuen, wenn er nochmal die Kurve bekommt, weil ich auch finde, dass er ein sympathischer Kerl ist. Und bei Julian Brandt sowieso. Also ich meine, den wird man schon auf die eine oder andere Art und Weise vermissen. Bin mir relativ sicher, wenn nächste Saison mal 2-3 Spiele in Serie kommen, wo es spielerisch nicht so läuft, dann sagen viele, ja, hätten wir jetzt Julian Brandt einwechseln können. Weil wenn der eingewechselt wird, der hat da immer ganz solide gespielt. Der zweite Handelfmeter, über den müssen wir auch nochmal kurz reden. Ja, das ist so eine blöde Situation für alle, die jetzt YouTube gucken. Irgendwie hat so Riasson die Hand hier so oben und will das eigentlich nicht und zieht das weg. Und es ist aber auch, wie man im Rheinland sagt, dösig. Also irgendwie denke ich mir so, meine Güte, Julian hätte es auch irgendwie anders lösen können. Und er steht dann natürlich auch genau auf der verdammten 16er-Linie. Also auch da hätte es blöder nicht laufen können. Aber es fasst vielleicht auch das Spiel insgesamt zusammen. Diese beiden Szenen, diese beiden Elfmeter, fasst die Leistung von Borussia Dortmund dem Spiel irgendwie auch zusammen?
Ja, total. Finde ich in gewisser Weise irgendwie amüsant ein bisschen, aber es trifft halt leider genau zu, dass man dann durch zwei Handelfmeter dieses, ja, verdammte Spiel in Sinsheim, ist jetzt wahrscheinlich auch keine Auswärtsreise für viele, auf die sie sich freuen. Insgesamt ja auch kein, ja, ist jetzt keine Fußballmagie, die da in Sinsheim meiner Meinung nach so ein bisschen sprüht. Und dann verlierst du dadurch zwei Handelfmeter und fährst dann wieder nach Hause. Nach so einer Leistung trifft es 100% zu. Auch da muss ich sagen, was ich übrigens spannend fand, ich habe dann von einem Fan, der auch im Auswärtsblock stand, dann sofort zwei WhatsApps bekommen und sagte mir, ja, der Elfmeter wurde doch jetzt wieder nur gepfiffen, weil es eine Verletzungspause gab. Und das finde ich tatsächlich nochmal eine spannende Diskussion, denn beide Elfmeter resultierten daraus, dass einmal war es dann eben Niklas Süle und ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ich glaube, es war ein Hoffenheim-Spieler in der Nachspielzeit, der dann auf dem Boden lag, wodurch dann auch der VAR super viel Zeit hatte, die Szene überhaupt zu prüfen. Und denn beide hat ja Daniel Siebert, war ja der Schiedsrichter, soweit ich weiß, eben nicht im aktuellen Spiel geschehen dann eben gepfiffen, sondern eben erst im Nachgang durch den VAR-Check. Und das hatte ein Kollege auf der Pressekonferenz dann auch Nico Kovac gefragt, der offensichtlich auch vehement an Gregor Kobel gefordert hat, das Spiel schnell zu machen, damit dieser Check eben nicht absolviert wird. Also sind ja auch vielleicht nochmal spannende Komponenten. Also hätte es keine Verletzung gegeben, hätte es die Elfmeter vielleicht nicht gegeben. Ist natürlich eine Diskussion, die wir jetzt nicht mehr führen brauchen. Und am Ende gab es den Elfmeter. Aber auch das sind ja Komponenten, die einfach ja durch das moderne Spiel in gewisser Weise dazukommen.
Ich finde, man kann natürlich dann auch seine Spieler darauf trimmen, einfach schneller zu sein in solchen Situationen. Ja, also er bekommt es ja auch hin, dass sie sich immer gefühlt viel Zeit lassen beim Abstoß und dann gucken, was können sie machen. Vielleicht muss man es einfach mal andersrum machen und überlegen, okay, wenn solche Situationen sind, schnell einen Ball kriegen, kurzer Pass, reicht da schon aus? Der Ball muss ja nur rollen. Also der Ball muss ja nicht mal von einem anderen Spieler angenommen sein, meines Erachtens. Kannst mich gerne korrigieren, aber ich meine, so ist die Regel. Also wenn er einmal dann im Spiel sozusagen ist, dann kann der Schiedsrichter das nicht mehr korrigieren. Dann läuft das Spiel wieder und aus die Maus. Ja? Und das Gefühl hatte ich übrigens auch. Also beim ersten bin ich mir nicht ganz so sicher, aber beim zweiten kann ich mir das extrem gut vorstellen. Und das ist, ja, das ist ein Spiel gewesen zum Vergessen für den BVB. Ich möchte zum Abschluss, wo wir jetzt ganz konkret auf ein Ergebnis geschaut haben, nochmal mit dir darüber sprechen, was denn jetzt dann am Sonntag passiert gegen den SC Freiburg. Der hat jetzt noch ein DFB-Pokalspiel zu absolvieren. Die haben davor in der Woche auch noch in der Europa League gespielt und haben sich da fürs Halbfinale qualifiziert. Liebe Grüße an Matthias Ginter, der ja hier auch zuletzt zu Gast war. Also die haben auch einen anderen Fokus als jetzt ein Bundesliga-Auswärtsspiel sonntags um 17.30 Uhr in Dortmund. Das muss, also auch aufgrund der Dynamik, die sich entwickeln würde, wenn du jetzt wieder nicht gewinnst, das muss ein Sieg sein für Borussia Dortmund. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
Ja, du sprichst diese Dynamik an, denn man hat ja schon das Gefühl, hatte ich ja gerade auch schon mal gesagt, wenn ich so diese Phasen der Saison durchgegangen bin, dass es gerade ehrlicherweise wieder ins Negative kippt. Und total wichtiges Spiel für Borussia Dortmund, das will ich vielleicht noch einmal zu Hoffenheim ergänzen. Man hat ja dann auch das Gefühl, man muss ja mal sehen, wie wichtig dieser Sieg für die TSG auch tabellarisch war. Also wie wichtig das war, diesen Negativtrend für diese Mannschaft zu beenden und eben noch diese Chance auf die Champions League zu haben. Und auf der anderen Seite, vielleicht hast du auch einen anderen Eindruck, die Fans haben 100% einen anderen Eindruck. Aber für mich persönlich als Außenstehender, wenn ich dann auch so das Drumherum betrachte, für Borussia Dortmund ist es ja gefühlt ein wenig egal gewesen, ob ich da jetzt 1-1 spiele oder ob ich da 1-2 verliere. Und für die TSG eben ein super wichtiger Sieg. Und gleichzeitig, finde ich, muss man jetzt diesen Fokus wieder eben dahin haben, dass man nicht nur Siege holt, sondern eben auch, das hatte Lars Ricken übrigens auch in dem Wortlaut gesagt, eben auch mit einem positiven Gefühl aus dieser Saison geht. Denn vergangene Saison hatte man eben diese Aufholjagd, man hatte eine gewisse Euphorie. Gut, dann kam noch die Club-WM, ist noch ein anderes Thema, aber man kam schon irgendwie aus einem positiven Blick aus dieser Saison. Und jetzt, finde ich, ist eben die Gefahr, dass man wieder so einen Abfall eben hat. Und dass man dann eben gefühlt wieder von neu startet. Und das, finde ich, ja, muss jetzt auch beim SC zu Hause gegen SC Freiburg, du hast es richtig gesagt, der Fokus wird sicherlich eher auf anderen Wettbewerben liegen. Bin ich sehr spannend, wie es jetzt im Pokal weitergeht, VfB Stuttgart. Ich denke, im Europapokal drücken wir den Freiburgern schon auch die Daumen, dass sie da vielleicht was Großes erreichen können. Das ist ja ein Club, den hat man jetzt so nicht großartig auf dem Schirm. Wenn ich jetzt das mal mit Eintracht Frankfurt vergleiche, die damals durch die Europa League gerockt sind, so habe ich jetzt nicht das Gefühl beim SC Freiburg, aber total sympathisch irgendwie, wie sie sich da Runde für Runde weiterkämpfen. Und ja, da kann ich mir schon vorstellen, oder muss es auch der Anspruch sein, nach einer ausgeruhten Woche bei Borussia Dortmund, da eben ja die 3 Punkte wieder einzufahren und vor allem auch die Fans wieder spielerisch ein wenig glücklich zu machen.
Glaubst du
Freiburg
denn,
lag den Dortmund dann ja auch, Entschuldigung.
Ja, natürlich. Jetzt unabhängig von dem Ergebnis jetzt im DFB-Pokal von Freiburg, was wir ja zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht kennen, glaubst du, dass Julian Schuster dann sagt, pass mal auf, Leute, wir spielen in ein paar Tagen dann schon wieder international, weil nächste Woche beginnen ja schon die Halbfinals in den Europapokals, dass er dann sagt, in Dortmund spielt eine B11?
B11 glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dafür ist der Kader wahrscheinlich in der Breite auch nicht so gut genug, dass man wirklich jeden Spieler 1-1 dort ersetzen kann, wie es vielleicht der FC Bayern kann oder dann auch getan hat, wie zum Beispiel beim FC St. Pauli kürzlich zwischen den Champions League-Spielen.
Ja, mit Musiala dann in der Startelf, ne?
Genau, die klassische B11.
Ja, eben.
Aber ich glaube nicht, dass der SC Freiburg ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, Spiele abzuschenken. Aber sicherlich gilt dann da das, was vielleicht für Borussia Dortmund in Hoffenheim galt. Vielleicht macht man da dann den einen Schritt unbewusst eben nicht noch über die Grenze hinaus. Und vielleicht ist das dann eben die Chance für Borussia Dortmund, dann auch endlich wahrscheinlich die Champions League dann wirklich einzutüten, auch rechnerisch, und dann eben auch den 2. Platz weiterhin zu manifestieren. Denn das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, meiner Meinung nach wäre das in gewisser Weise jetzt fast schon peinlich, wenn man diesen Platz noch verspielt in der Schlussphase, eben durch gewisse Faktoren, und würde sicherlich die Sommerpause nicht gerade angenehmer machen.
Also wenn du jetzt nicht Zweiter wirst, ich glaube, dann gehen die Fans komplett auf die Barrikaden.
Wahrscheinlich, ja. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich jetzt mit Fans spreche, wenn ich natürlich auch gewisse Social-Media-Timelines oder Kommentare mal ja so einnehme, wo ich persönlich sagen muss, die finde ich aber immer alleine so als, wie soll man sagen, als Thermometer der Fans zu nehmen, finde ich dann auch immer nicht richtig, weil da ist natürlich auch immer in gewisser Weise ein gewisses Extrem dabei. Aber ein grundsätzliches Gefühl leitet sich ja schon ab, dass eine Unzufriedenheit gerade wieder sehr groß ist. Auch vielleicht Richtung des Trainers, der ja offensichtlich zu pragmatischem Fußball spielen lässt. Da kann ich vielleicht auch nochmal eine Sache zu sagen, denn es gab ja auch in den vergangenen Tagen sogar auch Diskussionen darum, ob es denn mit Kovacic weitergehen könnte. Natürlich ist die Konstellation mit Ole Burg ja schon ein bisschen kribbelig, finde ich. Er ruft auf seiner Antrittspressekonferenz mutigen und offensiven Fußball aus. Lars Ricken bestätigt das durch die Verpflichtung überhaupt erst. Carsten Kramer sagt, Mut ist die neue Währung. Und dann sieht man natürlich aber in gewisser Weise jetzt so die letzten 93 Minuten, seitdem Ole Burg da ist. Und das hatte natürlich jetzt sehr wenig, finde ich, vermutlich im attraktiven Fußball damit zu tun. Gleichzeitig habe ich jetzt aber diese Woche in dem auch nochmal nachgegangen intern und habe da schon nochmal ganz, ganz klar rausgehört. Also es gibt hier keine Zweifel an Niko Kovac, dass er über den Sommer hinaus eventuell nicht mehr Trainer sein könnte. Also dass vielleicht auch die Berichterstattung der vergangenen Tage in ein paar Medien vielleicht fußte jetzt, glaube ich, nicht darauf, was dann ja in den Köpfen der Geschäftsführer oder in den Planungen des Vereins da ist, sondern vielleicht eher auf den Eindruck von außen. Was ich jetzt nur zum aktuellen Stand sagen kann, ist eben, Niko Kovac sitzt sehr, sehr fest im Sattel und soll ja Borussia Dortmund dann, da kommen wir vielleicht noch zur Aussage, die wir hier schon im Podcast angesprochen haben, dann ja auch vielleicht mit anderen Spielern, vielleicht besseren Spielern, dann eben auch besseren Fußball spielen lässt.
Das war jetzt die mehr oder weniger perfekte Überleitung von dir zu unserem nächsten Thema. Ich möchte jetzt an der Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, falls ihr sagt, das ist ein cooles Format, schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da gibt es die Möglichkeit, dieses Format zu unterstützen. Ihr könnt das auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Ihr könnt Merchandise kaufen, ihr könnt was spenden. Das ist euch komplett frei. Und ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich kommentiere das bei YouTube, ich like das und ich schicke das vielleicht auch mal ein paar anderen. Alles hilft in dieser Richtung. Ihr wisst das, wie das funktioniert bei Social Media mit diesem verfluchten teilweise schon Algorithmus. Ja, ich bin gespannt, ob mir gleich dann ganz viele Sachen wieder von Real Sociedad angezeigt werden, wenn wir dieses Gespräch beendet haben. So wird es wahrscheinlich sein. Aber lass uns über Ole Burg sprechen. Du hast gerade schon das Wort Mut mehrfach in den Mund genommen. Mut ist die neue Währung, hat Carsten Kramer gesagt. Sie möchten frischer werden bei Borussia Dortmund. Jetzt liest man, sie haben Interesse an einem aktuell noch 16-jährigen Mittelfeldspieler von Hertha BSC, den viele wahrscheinlich gar nicht kennen werden. Das ist natürlich so frisch, wie es nur irgendwie geht. Ist halt die Frage, welche Rolle traut man so einem Spieler zu kurzfristig? Weil ich glaube, darum geht es auch. Welchen Eindruck hast du, fangen wir mal damit an, von Ole Burg in den ersten Wochen, seitdem er hier ist?
Einen sehr ruhigen, muss ich sagen. Ich finde, er hat zumindest, wie ich das bisher gehört habe, ist keiner, der sich so wirklich in den Vordergrund drängt, sondern eher einer, der, glaube ich, mit Arbeit überzeugen will. Den Eindruck hatte ich auch schon auf seiner Antrittspressekonferenz, die, finde ich, auch gefühlt schon ein halbes Jahr zurückliegt. Aber es sind erst wenige Wochen, die dazwischen liegen, seitdem Sebastian Kehl nicht mehr da ist und eben Ole Burg für ihn von der SV Elversberg übernommen hat. Den Eindruck, den ich, fange vielleicht nochmal damit an, dort auf diesem Podium von ihm gewonnen habe. Ich habe ihn sogar dann im Stadion morgens in Empfang genommen, weil ich sehr früh da war. Da kam er dann von Carsten Kramer vorgefahren, hatte sich bei mir schon vorgestellt. Und dann eben auf dem Podium, ich habe einen sehr unaufgeregten Eindruck gemacht. Denn wenn ich mir das vorstelle, ich bin vorher bei der SV Elversberg ein Zweitligist, der kein normaler Zweitligist ist, sondern ein extrem kleiner, ein sehr kleines Umfeld, sehr wenige Mitarbeitende. Und dann kommst du zu Borussia Dortmund, der Raum ist voll. Neben dir sitzen Carsten Kramer und Lars Ricken. Lars Ricken vielleicht da sogar damals sein Held gewesen, 97, denn er ist ja auch großer BVB-Fan. Und wahrscheinlich hatte sich damals noch nicht so abgezeichnet, dass er dann auch im Management so eine Karriere machen wird. Aber total unaufgeregt, hat dann sachlich die Fragen beantwortet, ist auf Fragen auch eingegangen. Auch daher kommt ja der Begriff Perlentaucher. Der kam ja nicht von ihm, sondern der ist ihm ja durch die Frage in den Mund gelegt worden. Und er nimmt dann sowas auch auf, was ich sehr sympathisch fand und versucht dann diese sprachlichen Bilder irgendwie weiter zu malen. Und fand ich sehr sympathisch. Und wie man jetzt auch heute Morgen zum Beispiel lesen konnte in der Sportbild, dass er dann auch morgens um 7 Uhr anfangen soll. Ja, und was ja zumindest auch bekannt ist, ist eben, dass er sich natürlich in gewisser Weise auf Spieler konzentrieren will, die vielleicht zuletzt nicht so auf dem Zettel von Borussia Dortmund waren. Wenn man dann jetzt mal schnell auf wieder Jadon Sancho kommt, das hatte ich neulich auch schon mal gesagt in einem anderen Format, ist nur ein Gefühl von mir, denn bisher wurde mir auch immer bestätigt, dass man sich eben mit ihm beschäftigt, was ja auch alle Fans schon längst wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass es eine riesige Nebelkerze ist, dass man sich eben auf die Profile oder auf die Spieler wirklich konzentrieren kann, die aktuell eben noch nicht so raus sind. Die Profile oder besser gesagt die spannenden Spieler, glaube ich, die dann die 1A-Lösung auf der Position ist. Ich glaube, die haben wir noch nicht in den Medien gelesen oder bisher noch nicht rausgefunden. Ist aber nun auch wieder mein Gefühl. Und ich glaube, da kommt ein sehr spannender Sommer auf uns zu. Aber, lass mich das vielleicht auch noch einmal sagen, dazu abschließend, Borussia Dortmund wird jetzt nicht nur 16-, 17-, 18-Jährige holen. Also Lars Ricken hatte das auch damals auf der Pressekonferenz so gesagt, dass wir jetzt hier nicht Jugend forscht machen. Und der BVB verliert ja eben, über die haben wir schon gesprochen, Julian Brandt, Niklas Süle, Salih Özcan. Wie es mit Serhou Guirassy weitergeht, wissen wir noch nicht. Wie es mit Karim Adeyemi weitergeht, wissen wir noch nicht. Auch der Vertrag ist noch nicht verlängert. Auch da gibt es immer noch Wirbel um die Klausel, sondern nächstes Mal. Aber der BVB braucht eben auch Ersatz für diese Spieler. Und ich gehe gerade zum Beispiel in der Abwehr davon aus und dann im Sturm, dass eher eine erfahrene Lösung kommen wird, als dann wirklich immer die 16-, 17-, 18-Jährigen, die dann auch so durch Netz aktuell geistern.
Wenn er jetzt so nach Perlen taucht, kann er diese denn überhaupt finden, wenn das Spieler sind, ich sag mal, in der Alterskategorie 23 bis 27? Weil die kennen doch alle anderen Vereine auch.
Ja, tatsächlich ein sehr spannender Fall, denn man hat ja im vergangenen Sommer, wo man jetzt abschließend sagen muss, das war ein Transfersommer, der einfach nicht gut war. Wahrscheinlich sogar nicht ausreichend war, wenn man das mal in Noten vielleicht so formulieren will. Aber auch da hat man auf Spieler gesetzt. Wenn ich jetzt an einen Fabio Silva denke, das ist ein Spieler, der in der Jugend oder in der Schwelle zum Seniorenbereich ein extrem großes Talent war, dann aber in seiner ersten Station vielleicht nicht überzeugen konnte. Das heißt, man hat eben das Potenzial gesehen weiterhin und hat eben da rein investiert, im Wissen, dass es halt in den Jahren 21, 22 vielleicht nicht funktioniert hat, in der Hoffnung, dass es ja wieder nach oben geht in seiner Karriere. Und dieses Risiko hat sich ja vielleicht aktuell nicht ausgezahlt. Das heißt, dass das Risiko dann bei solchen Spielern halt immer da ist, dass es dann eben nicht funktioniert. Das Risiko ist natürlich grundsätzlich bei jungen Spielern immer da. Aber auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass man ja, glaube ich, auch wieder noch einen Tacken mehr vielleicht ins Scouting geht, noch einen Tacken mehr darauf hört, was sagen die Scouts, als dann vielleicht diese Sicherheitsvariante zu wählen. Denn wenn ich einen Spieler aus der Premier League eben hole, wie es nun mal in letzter Zeit sehr oft war, an einen Kalidou Choupo-Moting oder einen Ansumino, wenn die auf der Bank bei Chelsea sitzen, dann haben sie ja immer ein gewisses Format, haben sie immer eine gewisse Qualität, die Borussia Dortmund auch mindestens mal punktuell weiterhilft. Denn natürlich ist Choupo-Moting eine Enttäuschung der Saison, müssen wir nicht drum herum reden, aber trotzdem hilft er natürlich punktuell dieser Mannschaft. Das darf man jetzt auch nicht verleugnen, so nenne ich es mal. Also ist ja nicht auch alles schlecht. Also eine Bewertung des Spielers ist natürlich auch immer sehr, sehr facettenreich.
Ja, bei ihm liegt es vielleicht auch daran, dass er viel zu selten eingesetzt wird. Da gehen wir gleich drauf ein, weil ich glaube, der ein oder andere Hörer hatte eine Frage in diese Richtung. Aber was mir bei Bog gefällt ist, du hast das ja auch gesagt, er schiebt sich nicht so in den Mittelpunkt. Er möchte mit seiner Arbeit überzeugen. Er möchte aber generell ja offensiven, frischen Fußball spielen lassen. Also wenn man sich mal ansieht, wie Elversberg in den letzten Jahren aufgetreten ist, das war eine Mannschaft, ich will nicht sagen, da spielte Defensive keine Rolle. So weit möchte ich nicht gehen. Aber die haben nach vorne gespielt. Und eben hast du halt auch gesagt, Niko Kovac sitzt fest im Sattel bei Borussia Dortmund. Da treffen dann aber schon irgendwie zwei Welten aufeinander. Ne? Einmal die Denkweise von Ole Boog, der ja dann auch wahrscheinlich sagt, pass auf, ein paar Jüngere müssen wir jetzt auch mal einbauen. Anders wird das nicht gehen. Sie haben schon zwei jüngere Spieler verpflichtet. Inacio und Reggiani sind jetzt schon im Profikader. Dann haben wir noch Mathis Albert, der auch mit dabei ist. Also das sind schon einige. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob Niko Kovac derjenige ist, der diesen Spielern auch Vertrauen schenkt. Weil wir haben mitbekommen, das macht er eigentlich nicht. Glaubst du, dass Ole Boog da im Sommer nochmal ganz intensiv das Gespräch mit Kovac suchen wird, nur was dieses Thema angeht, um ihn vielleicht auch davon zu überzeugen, dass das auch Kovacs einzige Chance ist?
Ja, denn ich finde, ehrlicherweise gehe ich davon aus, dass dieses Gespräch längst stattgefunden hat, dass man sich hinsetzen muss, Lars Ricken, Niko Kovac und Ole Boog. Und finde ich, das ist auch meine persönliche Überzeugung, der BVB muss wieder eine DNA entwickeln. Der BVB muss eine Spielweise entwickeln, gemeinsam, wo dann auch die Transfers eben hinlaufen. Denn in den vergangenen Jahren ist es immer so gewesen, dass dann war der Trainer da, der wollte vielleicht den Spieler, der wollte so spielen. Ich meine, das beste Beispiel ist ja, du hattest Nuri Sahin installiert damals, wolltest ein Pascal Groß zum Beispiel als Ballbesitzspieler, du wolltest gefühlt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen kopieren und hast dann eben Niko Kovac im Februar da, der für einen völlig anderen Fußball steht. Also dieser Kader ist ja für mich ein gewisser Flickenteppich auch, den man immer wieder ja so genutzt hat, um die größte Baustelle eigentlich zu lösen, damit man zumindest da erstmal Ruhe hat, hat aber auf den Positionen, wo man vielleicht wirklich schon seit längerem ja Probleme hat, wie zum Beispiel die Sechserposition, wie die Flügelposition, da eben nicht so investiert hat, wie es es gebraucht hätte. Und ich finde, man muss sich dann jetzt eben, dieses Gespräch darauf zurückzukommen, hinsetzen, was will ich und daraufhin mit Niko Kovac dann eben auf den Positionen suchen und da gezielt die Spieler eben holen, die es braucht. So, es kann halt nicht wieder sein, dass man erstmal so guckt, man versucht jetzt irgendwie wieder die Champions League zu erreichen, sondern dann eben auch mit den Jugendspielern, mit dem Mut, die einzusetzen und da halt eben ja für einen gewissen Fußball eben wieder zu stehen. Und wenn es dann eben ist, wir kassieren keine Gegentore und setzen halt irgendwie offensiv durch Qualität Nadelstiche, dann muss es das sein, wenn da die Überzeugung da ist. Das glaube ich aber eben bei Oleburg nicht. Denn dafür hat er bei Elversberg zu lange, vor allem mit Horst Steffen, wo er die Aufstiege dann gelang, bevor er dann zu Werder Bremen gewechselt ist, eben ja sehr, sehr mutigen Fußball gespielt, sehr viele Talente entwickelt mit Nick Woltemade, mit Ebno Talib, mit Fisnik Aslani, ist ja alles hinlänglich bekannt. Und auch da hat er das dann eben geschafft, denn im Sommer ist ja bei Elversberg eigentlich immer das Herzstück rausgerissen worden. Wenn ich jetzt an Aslani denke, Damar ist zurück zu Hoffenheim gegangen, noch weitere Spieler. Der Trainer ist weg mit Horst Steffen und trotzdem hat er es geschafft, in dieser Saison wieder einen Kader und einen Trainer zusammenzustellen, die wieder im Aufstiegskampf der zweiten Liga sind. Dann die SV Elversberg ist jetzt nicht der Club, die jetzt mal vom eigenen Anspruch her grundsätzlich jetzt in den Aufstiegskampf der zweiten Liga gehört, sondern da gehörte eben sehr, sehr gute Arbeit zu. Und da ist eben ein großer, großer Faktor Ole Burg gewesen. Und das sind auch eben die großen Hoffnungen, die die Geschäftsführung von Borussia Dortmund in ihn setzt, das bei Borussia Dortmund zu schaffen. Denn auch da wird natürlich immer mal wieder ein Spieler rausgerissen, wenn er vielleicht Borussia Dortmund entwachsen ist. Und da dann eben die Qualität anderer Spieler zu finden, die das ersetzt, ist die große Hoffnung und ehrlicherweise auch ein bisschen meine, dass es dann im Sommer hoffentlich besser wird.
Ich glaube, das ist die Hoffnung von allen, die es mit Borussia Dortmund halten und bei den Spielen mitfiebern und ja, wieder mehr Emotionen auch haben wollen. Das ist, glaube ich, immer wieder so ein Kernthema. Und wie kannst du Emotionen kreieren? Wie kannst du eine Bindung auch kreieren von Fans zu Mannschaft und umgekehrt? Das funktioniert, wenn du eben einen frischeren, attraktiveren Fußball spielst, dann geht das automatisch. Vielleicht bist du einen Tacken weniger erfolgreich. Ich glaube aber, Jonas, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es in der kommenden Saison tatsächlich nochmal einfacher wird, die Champions League zu erreichen als in dieser Saison. Denn wenn man sieht, wer sich wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert oder für den Europapokal qualifiziert, sind das dann Mannschaften, die nicht mal so eben damit zurechtkommen, eine so viel höhere Belastung zu haben. Leipzig spielt eine ordentliche bis gute Saison, aber die haben überhaupt gar keine Doppelbelastung. Ja, also da könnte man ja auch viel kritischer mit umgehen und sagen, ja, wie kann das denn eigentlich sein, dass sie nicht längst Zweiter sind und am BVB vorbeigezogen? Wenn die nächstes Jahr in dieser Mega-Champions League mit Gruppenphase spielen, boah, okay, viel Erfolg. Das gleiche gilt für Hoffenheim, wenn sie dann in die Champions League kommen. Die einzige Mannschaft da oben, die das regelmäßig gewohnt ist, ist Bayer Leverkusen. Und auch der VfB Stuttgart, wenn er in die Champions League kommt, wird da nicht durchgehen wie das warme Messer durch die Butter. Also ich bin da relativ überzeugt von, dass der BVB, was das angeht, in der nächsten Saison durchaus ein bisschen mehr ins Risiko gehen kann, weil die Fallhöhe gar nicht so hoch ist. Oder siehst du das komplett anders?
Boah, da kann ich mir ehrlicherweise gerade noch kein Urteil bilden, aber ich möchte vielleicht auf die aktuelle Saison blicken, um das zu beantworten. Denn ich habe auch nach dem Hoffenheim-Spiel bei uns, bei watz.de, eine Frage aufgeworfen, die finde ich auch sehr ehrlich beantwortet werden muss von den Verantwortlichen. Ist vielleicht ein bisschen gemein und vielleicht auch sagt der ein oder andere, da ist man überkritisch. Aber für mich ist es eine Frage, die sich jetzt spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel so exakt aufgedrängt hat. Ist Borussia Dortmund jetzt wirklich so gut? Oder ist die Bundesliga in Summe, in der Breite, so schlecht, dass man eben diese Punktausbeute holt? Das fußt vor allem darauf, dass man in den Top-Spielen ja, gegen die anderen Top-5-Mannschaften, wenn man jetzt mal auf die Top-6 schaut, also 5 Spiele, das heißt, in den 10 Spielen hat man nur 12 der 30 Punkte geholt und 1,2 Punkte sind das nur pro Top-Spiel. Wenn ich jetzt mal schaue, was man gegen die übrigen Mannschaften geholt hat, da hat man einen Punkteschnitt von 2,6. Also man hat eigentlich gefühlt jedes andere Spiel gewonnen. Mal war es spät, mal war es glücklich, mal war es aber auch überzeugend. Aber insgesamt hat man die Punkte eben auf der Habenseite stehen. Und da frage ich mich jetzt schon, ob vielleicht einfach, wenn ich jetzt auch mal auf den Abstiegskampf schaue, grundsätzlich, wie viele Punkte inzwischen überhaupt dafür reichen, die Bundesliga zu halten. Also diese 45-Punkte-Marke, die gibt es ja auch schon längst nicht mehr. Und da frage ich mich dann schon, auch mit Blick, was in der Champions League in diesem Jahr passiert ist, denn sobald es da mal etwas hochklassiger wurde, sobald der Gegner mal etwas besser wurde, was er dann auch in diese Topspielbilanz reinzieht, hat man halt eben nicht einfach diese Punkte geholt und ist wirklich ausgeschieden am Ende bei Atalanta Bergamo. Auch da übrigens musste man gefühlt im Rückspiel gar nicht mehr und hat es dann verklatscht, wo man nicht mit dem Rücken zur Wand stand, sondern man hatte alles in der eigenen Hand eigentlich, was zumal zur These am Anfang passen würde. Aber auch da, wenn ich an ein Spiel gegen Inter Mailand denke, wo ein Spiel zu Hause Inter Mailand, Stadion ist voll, da muss doch ein Feuerwerk abgebrannt werden. Aber das war ein 0-0-Spiel par excellence. Das verlierst du dann sogar noch 1-0. Und dann stellt sich am Ende, ja, damals haben sogar Sebastian Kehl dahin und sagt, ja gut, am Ende war es jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob man jetzt hier noch einen Punkt holt oder nicht, ja, und so weiter. Und natürlich war das am Ende, wenn man jetzt vor allem im Nahen der Nachbetrachtung darauf blickt, sehr, sehr wichtig sogar, wenn man vielleicht diese Top 8 noch erreicht hätte, auch mit dem Spiel bei Tottenham, was man nicht hätte verlieren müssen oder wo man erst hatte gar nicht diese Leistung zeigen müssen. Und ich finde, das sind dann insgesamt schon Entwicklungen, wo man sich dann wirklich die Frage stellen muss, was ist davon jetzt wirklich unsere Qualität gewesen in der Punkteausbeute? Was war vielleicht auch ein bisschen Glück? Oder was war dem geschuldet, dass vielleicht auch die Gegner wirklich qualitativ uns einfach ja nicht das Wasser reichen können? Und was sind da eben die Lehren daraus für die kommende Saison, um vielleicht nochmal einen Tacken näher an die Bayern heranzukommen, wenn das überhaupt möglich ist, aber vor allem eben wieder im europäischen Wettbewerb eine bessere Rolle zu spielen als diese Saison?
Ich weiß nicht, ob du dich an die genaue Bilanz erinnerst, aber ich kann mich generell daran erinnern, dass Tottenham rund um dieses Champions-League-Spiel gegen den BVB eine echt miese Serie hatte. Und dann heißt es natürlich dann immer, ja, aber die haben ja gerade einen Europapokal gewonnen und englische Mannschaften, die sind alle gut. Leute, die stehen jetzt auf einem Abstiegsplatz. Das sieht überhaupt nicht gut aus, dass die überhaupt in der Liga bleiben. Aber wir reden die dann auch immer stark. Also ich würde mir mal wünschen, wenn eine Mannschaft irgendwie bei einem englischen Team im Europapokal spielt, nicht immer auch die Premier League unbedingt zu überhöhen. Weil wenn du dir dann ein Spiel anguckst, ich weiß nicht von, keine Ahnung, selbst Newcastle, ja, das ist ja keine Mannschaft gespickt mit Weltstars, also machen wir uns nichts vor. Da fährst du ja nicht zu irgendwelchen Überteams. Also manchmal wünsche ich mir dann einfach eine breitere Brust der deutschen Mannschaften und dann hast du vielleicht auch automatisch einen anderen Auftritt. Weil wenn du immer so dahin fährst wie das Kaninchen vor der Schlange und machst dich so klein, auch oft, wenn die deutsche Nationalmannschaft übrigens in der Vergangenheit, weil das so gegen Italien gespielt hat, gegen die Italiener. Ey, die haben sich jetzt dreimal hintereinander nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die haben nicht mehr die Qualität, aber wir machen uns immer in die Hose, wenn wir gegen die spielen, ja. Also da tue ich mich echt schwer mit. Du merkst das schon. Wir gehen mal über zu den Hörerfragen, denn wir neigen uns dem Ende der Sendung entgegen. Es kamen sehr viele Fragen in dieser Woche. Da erstmal herzlichen Dank, dass ihr mit dabei mitgemacht habt und gesagt habt, okay, ich möchte mal ein paar Fragen stellen. Pass auf, hier ist es ein bisschen ironisch, das ist so ein Rapid Fire, also du musst dich immer entscheiden. Hättest du lieber das Talent von Joe Bellingham oder die Treue von Nico Schlotterbeck?
Ich weiß, worauf das hinauszählt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, hätte ich grundsätzlich gerne das Talent von Joe Bellingham und wäre Fußballprofi.
Ja, also, das denke ich auch, auf jeden Fall.
Also, das wäre jetzt meine Antwort
relativ oft, ne? Also deswegen.
Ja, und ich finde auch, dass er eine große Entwicklung in dieser Saison genommen hat. Also ich habe natürlich die Ironie rausgelesen, der ich mich aber nicht anschließen möchte, sondern Niko Kovac hat ehrlicherweise immer gesagt, dass er ein halbes Jahr braucht. Am Ende kann man immer sagen, gut, man hat auch über 30 Millionen für ihn gezahlt, dann kann man auch erwarten, dass er von Anfang an funktioniert. Gleichzeitig hat Niko Kovac aber immer wieder gesagt, er braucht ein halbes Jahr. Er sagt ja grundsätzlich immer bei Spielern, gerade bei jungen Spielern, die brauchen schon ein paar Monate, bis sie ankommen. Und ehrlicherweise finde ich, dass Joe Bellingham Schritte nach vorne gemacht hat. Sicherlich ist er noch nicht die Investition, die man sich vielleicht erhofft hat, gerade wenn man natürlich immer die Vorgeschichte des Bruders kennt. Aber ich glaube schon, dass er in der kommenden Saison auch noch ein größerer Faktor werden kann. Und es gab ja auch schon dann immer windige Wechselgerüchte wieder, dass er schon wieder weg will. Das war ehrlicherweise im Laufe der Hinrunde alles Quatsch.
Ja, er spielt ja jetzt auch regelmäßig. Also von daher, da kann es eigentlich gar keine Diskussion geben. Du musst dich entscheiden zwischen Guinness oder Gösser?
Beides gut. Guinness.
Oh, okay. Tatsächlich, ja. Guinness ist, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Jetzt wird es nochmal ein bisschen ironisch, mag der ein oder andere denken. Gehirn von Mario Basler oder Disziplin von Niklas Süle? Also Niklas Süle kann durchaus diszipliniert sein. Das haben wir ja damals mitbekommen, als er sich auf Mallorca richtig fit gemacht hat.
Erstens das. Und tatsächlich muss man sagen, Niklas Süle hatte ja auch schon zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere. Unter anderem einen beim FC Bayern. Und er hat es damals geschafft, innerhalb von kurzer Zeit von diesem Kreuzbandriss sich zu erholen und ein Champions-League-Finale gegen PSG zu spielen, als er, glaube ich, eingewechselt worden ist, weil sich, lass mich jetzt nicht lügen, fast Jerome Boateng verletzt hat. Bin mir nicht sicher. Oder vielleicht war es auch jemand, vielleicht war es auch Hernandez, bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich Boateng passt wahrscheinlich gar nicht von der Zeit her. Aber darauf soll man jetzt auch gar nicht blicken, sondern dann würde ich mich grundsätzlich wahrscheinlich auch für das Zweite entscheiden, aber auch nicht gegen das andere, sondern das einfach, ja, Niklas Süle sicherlich, vielleicht waren es auch dann mentale Probleme, die immer wieder da reingespielt haben, einfach, sich da vielleicht nicht aufraffen zu können. Aber am Ende wird man, die Diskussion hatten wir auch schon in unserer Stunde hier, am Ende wird man kein Fußballprofi, wenn man kein Mindset eines Profis hat. Und dabei bleibe ich grundsätzlich auch.
Die letzte Frage ist Derby Star oder Led Zeppelin. Das ist so ein bisschen in meine Richtung. Ja, weil letzte Woche habe ich die Frage stellen dürfen, Torfabrik 2 oder Fever Nova. Und da ging es vorher mit dem Kollegen Olli Müller, der sehr musikaffin ist, auch um das Thema Musik. Und das waren zwei WM-Bälle. Ja, also hätte ich mich ja auch mal dran erinnern können. Habe ich aber vergessen. Natürlich Fever Nova, ich glaube WM 2002 in Asien, in Südkorea und Japan damals. Kann ich mich jetzt aber auch wieder vertun, spielt auch keine Rolle. Und ja, ich habe von Derby Star und Led Zeppelin schon mal gehört, lieber Kollege. Von daher, eine interessante Frage ist, hätten Spieler wie Haaland, Sancho, Bellingham, Dembélé oder Götze unter Kovac gespielt? Liegt es wirklich am Trainer oder fehlt nicht hier auch die Qualität? Das ist ganz interessant, weil die Spieler, die jetzt genannt wurden, es waren natürlich absolute Top-Spieler, die hätten natürlich auch unter Niko Kovac gespielt, da bin ich relativ sicher.
Genau, das wäre auch meine Antwort gewesen. Niko Kovac sagt es zumindest offiziell, dass es für ihn keine jungen oder alten Spieler gibt, nur gut oder schlecht. Und wenn ich jetzt an die Spiele von Jude Bellingham erinnere oder mich vor allem an Erling Haaland erinnere, also was wäre der Grund für Niko Kovac, diese Spieler nicht aufzustellen, die eine Mannschaft, die jede Mannschaft der Welt besser machen? Also das wäre ja eine völlige Quatschdiskussion eigentlich. Verstehe natürlich, worauf das hinauszielt, dass du natürlich junge Spieler hast und die vermeintlich eben geforderten Spieler auch teilweise dann eben nicht eingesetzt hast. Am Ende hat er schon in gewisser Weise Mut bewiesen mit einem Luca Reggiani damals in dem Champions League-Spiel. Filippo Mane hatte gespielt. Ich glaube, er wollte ihm dieses Spiel, wenn ich jetzt nochmal auf Niklas Süle betrachte in Hoffenheim, ich glaube, er wollte ihm dieses Spiel irgendwie nochmal geben auch. Denn auch da gab es ja Diskussionen, warum lässt man jetzt nicht einen Reggiani spielen oder einen Mane, der wieder fit ist, wenn man einen auslaufenden Vertrag Niklas Süle hat. Aber ja, um da zu antworten, ich glaube schon, dass die Jungs gespielt hätten. Aber auch da, jetzt mit Blick auf die neue Saison, muss es für mich halt einfach ein klares Konzept geben, wie man mit denen umgeht. Denn ich persönlich glaube nicht, dass ein Inacio oder ein Albert oder ein Reggiani gerade, natürlich sind die irgendwie in gewisser Weise, erleben einen kleinen Höhenflug, dass sie jetzt diesen Sprung in den Profikader erstmal geschafft haben. Aber ich glaube, insgeheim sind die Erwartungen fast schon auch noch ein bisschen größer gewesen. Und ich weiß auch, dass innerhalb des Vereins oder vor allem des NLZs diese Spieler, jetzt gerade Inacio und Albert, schon so hoch gerankt sind, dass die vielleicht sogar ein Potenzial der Spieler, die du gerade vorgelesen hast, mal irgendwann erreichen können. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Und ich glaube auch, dass intern da der Druck sehr groß ist, mit diesen Spielern den Sprung im Sommer zu schaffen.
Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, die mag jetzt vielleicht schon so 2 Monate her sein, wo Niko Kovac Samuele Inacio in höchsten Tönen gelobt hat.
Zukunft des italienischen Fußballs.
Ja, das ist ja schon eine krasse Aussage für seine Verhältnisse, dass er sich da so weit aus dem Fenster lehnt. Also er muss ja selber auch eine Menge dann von ihm halten. Jetzt ist er dann in den Minuten, die er eingewechselt wurde, nicht so sehr aufgefallen. Ich würde ihm wünschen, dass er nochmal ein Spiel hat, wo er richtig stark spielt, damit auch er mit einem guten Gefühl aus dieser Saison rausgehen kann. Dann haben wir hier Gerassi jubelt nach dem Tor, schaut in die Kameras und macht ein Telefonhandzeichen. So nach dem Motto, seht her, ihr Berater und Vereine, ich kann's noch. Ruft mich an. Also man könnte natürlich auch sagen, er hat irgendeinen angerufen, der ihm geholfen hat, nochmal ein bisschen mental in die Spur zu kommen. Das weiß man natürlich nicht, weil hier geschrieben wird, kann man sich noch offensichtlicher irgendwo anbieten? Ich glaube nicht, dass das sein Hintergedanke war bei diesem Jubel.
Glaube ich auch nicht, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also da kann ich jetzt nur spekulieren und bin eigentlich, weiß nicht, ob es rüberkommt, aber generell lieber ein Freund, über Fakten zu sprechen.
Endlich passen sich die Ergebnisse der Spielweise an, wird hier geschrieben. Kann man so weit gehen?
Ja, endlich ist vielleicht so ein bisschen die Diskussion, ob ich Nico Schlotterbeck während der 90 Minuten auspfeife. Also der eigenen Mannschaft was Schlechtes zu wünschen, glaube ich, tut insgeheim keiner. Oder sich quasi zu freuen, dass, weiß nicht, ob du...
Ja.
Ach, Entschuldigung, ich dachte,
ja, ich bin noch da. Ich bin nicht eingefroren, lieber Kollege. Nee, ich lese ja schon die nächsten Fragen.
Ich dachte, mein Internet hätte hier gerade versagt.
Nein.
Jetzt bin ich kurz rausgekommen. Genau, nicht was Schlechtes zu wünschen, aber natürlich ist es vielleicht auch in der Rückbetrachtung, vielleicht sogar für die Verantwortlichen auch nochmal eben so ein klares Bild, dass man, ja, dass es vielleicht nicht so weitergehen kann, sondern dass man eben dann diesen Schritt vor allem fußballerisch nach vorne machen muss, um dann eben in der kommenden Saison auch wieder, ja, vielleicht sogar auch noch erfolgreicher zu spielen. Denn Borussia Dortmund war ja sogar lange auf Rekordkurs, vielleicht sogar die meisten Punkte in der Bundesliga zu holen. Also in der Vereinsgeschichte, das wäre ja sogar möglich gewesen. Und das Problem ist halt eben, dass man so eine Saison spielt, in einer Saison, wo halt der FC Bayern einfach für Borussia Dortmund, dann nehmen sie eine Unschlagbarkeit.
Ich lese dir mal ein Wort aus den nächsten 6 Fragen vor, die hier gestellt werden. Dieses Wort kommt in jeder dieser Fragen vor. Kovac. Es ist schon sehr erstaunlich, ja, weil du vorhin gesagt hast, der sitzt komplett fest im Sattel. Eigentlich ist jede zweite Frage, kann man mit dem weitermachen? Wen kann man als Ersatz für Kovac holen? Warum spielt der so und so weiter? Hier schreibt sogar Thomas, schreibt einfach nur Kovac. So, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Aber das ist schon, das ist sehr extrem, weil er ist ja jetzt irgendwie in seinen Aussagen nicht provokant, er ist nicht unfreundlich, er kommt nicht schroff daher. Er macht schon einen netten, sympathischen Eindruck. Und trotzdem sind die Leute anscheinend komplett unzufrieden mit dem, wie er Fußball spielen lässt. Also ich glaube, alles andere würden sie sagen, wunderbar, vielen Dank, toller Trainer. Aber das geht denen ja massiv gegen den Strich. Also finde ich in diesem Ausmaß schon extrem. Und ich habe auch gestern Abend, glaube ich, noch von jemandem eine Nachricht bekommen, der hat mir auch geschrieben, hat gesagt, ja, entschuldige mal bitte, also der muss doch im Sommer unbedingt weg. Das finde ich schon sehr extrem, weil alle haben sich danach gesehnt, dass es einigermaßen vernünftig läuft. Und jetzt ist das so, dass es in der Bundesliga zumindest einigermaßen vernünftig läuft. Und die Leute sind trotzdem unzufrieden. Ist schon krass.
Ja, ich finde persönlich auch, dass man diesen Sommer jetzt halt einfach dann offensichtlich da in dann gemeinsamer Konstellation einfach als riesige Chance begreifen muss, da jetzt eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, dass man jetzt auch ein Fundament hat im Vergleich dann auch zur vergangenen Saison, wo man ja, das mit Ach und Krach überhaupt noch geschafft hatte, irgendwie gefühlt diesen Verein zu retten mit der Champions-League-Qualifikation und diesen Einnahmen. Und da jetzt halt im Sommer, wie gesagt, diese richtigen Schlüsse ziehen muss und da gemeinsam anzugreifen. Ich finde, durch diese Aussagen, die Nico Kovac jetzt auch getroffen hat, wo er gesagt hat, er könne ja auch nur das spielen, was eben möglich sei, finde ich, hat er sich auch in gewisser Weise schon ein bisschen selbst unter Druck gesetzt, dann jetzt eben auch in der kommenden Saison anders nochmal abzuliefern, vor allem natürlich in spielerischer Hinsicht. Und ich finde, da muss man dann auch mit Blick auf die kommende Saison sicherlich Kovac vielleicht noch einen Tacken mehr auch in die Verantwortung nehmen in der Betrachtung, auch der kritischen Weise. Denn auch das müssen wir ja mal ehrlich sagen, Sebastian Kehl war natürlich für viele schon immer ein gewisses Kritikventil. Auch für einen Lars Ricken zum Beispiel. Denn wie viel hat sich denn auf Sebastian Kehl zentralisiert, vor allem in der Kritik, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, will ich jetzt hier auch gar nicht sagen. Ich finde, zumindest ist es meine Überzeugung, dass, finde ich, Sebastian Kehl teilweise eben auch Sachen abbekommen hat, ja, für die vielleicht auch nochmal andere verantwortlich eben waren. Und dieses Ventil ist jetzt gerade weg. Man hat mit Ole Burg diesen frischen Weg gewählt. Und deshalb finde ich, stehen jetzt sowohl Lars Ricken als auch Nico Kovac natürlich in gewisser Weise schon noch einen Tacken mehr auch in der Pflicht, da jetzt abzuliefern. Und abgeliefert hat Nico Kovac, muss man ja ehrlich sagen. Denn was will man ihm großartig ankreiden? Er kann immer wieder auf seine Punkte verweisen und sagt, was wollt ihr denn da eigentlich? Und diese Ansicht, vielleicht auch als Clubverantwortlicher, kann ich zumindest nachvollziehen. Denn du hast gerade gesagt, man hat sich nach einer ruhigen Saison gesehnt. Man hatte in der vergangenen Saison einfach, ja, das Projekt Schein ist halt einfach mit, ja, Krachen gescheitert, muss man so sagen. Mit dem Spiel dann in Bologna, wo es dann zu Ende war, dann hatte Mike Tullberg ja übernommen und dann kam eben Kovac. Und das hat ja dann mit minimalen Anlaufschwierigkeiten auch sofort funktioniert. Und seitdem, man hatte ja jetzt bis zum Leverkusen-Spiel über ein Jahr kein Bundesligaspiel gegen eine andere Mannschaft als den FC Bayern verloren. Und wie oft gab es das? Also ich glaube, das ist schon auch sehr viel Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Auch, lass mich das aber noch zu Ende sagen, wenn ich jetzt mit Freunden spreche, die auf der Süd stehen, die gehen jetzt nicht mit dem Gefühl nach Hause, boah, das war ja wieder ein Fußballfeuerwerk. Selbst wenn du, glaube ich, 4-0 gegen Mainz gewinnst oder 3-0, sondern das war einfach souverän runtergespielt. Und vielleicht hat sich der Fußball einfach auch in den vergangenen Jahren so ein bisschen verändert, dass es halt eben nicht mehr dieses komplette Spektakel Ballbesitz gibt, auch wenn es das zum Beispiel der VfB Stuttgart tut. Aber auch die haben einfach x-fach Punkte weniger als Borussia Dortmund. Und ich bin mir sicher, dass der VfB gerne tauschen würde. Zumindest was die Punkteausbeute angeht.
Ja, das sehe ich auch so. Und was du gerade ja auch gesagt hast, wir müssen dann mal sehen, wie ist Nico Kovac in der Lage, in der kommenden Saison dann die Mannschaft spielerisch auf ein anderes Level zu heben. Ich glaube, das ist seine Kernaufgabe. Er hat jetzt stabile Defensive implementiert und wird da jetzt dran gemessen, kommt er in den nächsten Schritt? Also ist er in der Lage, der Mannschaft das zu vermitteln, was die Leute hier auch sehen wollen? Ist er der Typ dafür? Ist das seine Philosophie? Also kann er sich auch anpassen? Kann er sich verändern? Und da ist natürlich sehr interessant, das wissen wir ja jetzt mittlerweile, Borussia Dortmund wird auf ein Trainingslager im Sommer verzichten. Also die gehen nach Asien, die sind in Tokio und in Osaka und bleiben dann danach aber in Brakel. Ich meine, es steht natürlich auch die Weltmeisterschaft an. Wir wissen aber, was vor 2 Jahren passiert ist. Ja, da haben sie auch kein Trainingslager gehabt und hinterher war das ein großes Thema. Warum gab es keins? Niko Kovac hätte natürlich sehr, sehr gerne eins gehabt. Es wird Gründe dafür geben, warum sie sich dagegen entschieden haben. Aber das ist eine kleine erste Hürde für ihn, wo man sich ja im Prinzip selber für entschieden hat. Ist schon interessant.
Ja, was mich auch total überrascht hat, ehrlicherweise, dass es dann jetzt auch so final entschieden worden ist. Hatten das vergangene Woche schon gehört, aber dass es jetzt dann wirklich so final durch ist, finde ich interessant, denn Niko Kovac war vor allem in der vergangenen Saison ein riesengroßer Fan, dieses Trainingslager in Österreich unbedingt machen zu wollen. Wenn man diese Mannschaft beisammen hat, wenn man da nochmal vielleicht auch anders trainieren kann, nochmal was anderes sieht. Niko Kovac als Fan der Berge ja auch immer wieder ein Freund dessen, da mal rauszukommen aus diesem alltäglichen Trott vielleicht auch. Ich kann mich daran erinnern, dass bei einem Training letztes Jahr in Saalfelden war ja sicherlich auch kein glückliches Trainingslager insgesamt, wie sich Borussia Dortmund da vielleicht präsentiert hat. Man hatte ja auch kaum öffentlich trainiert. Aber ein Training hinter verschlossenen Toren muss da so anstrengend gewesen sein, dass der ein oder andere da, glaube ich, schon um 18, 19 Uhr geschlafen hat von den Spielern. Aber gleichzeitig zahlt sich das ja im Laufe der Saison ehrlicherweise auch total aus, denn die Verletztenliste war immer relativ klein. Die Mannschaft hat spät sehr viele Spiele entschieden, weil man eben vielleicht auch noch im Kopf diese Frische hatte, diese Spiele zu entscheiden. Also das geht auch ganz klar aufs Konto von Niko Kovac. Und deshalb wundert mich das ehrlicherweise total, dass man das nicht macht. Denn man hatte das 2023, als man in den USA war, nach dieser verpatzten Meisterschaft. Da ist man in die USA geflogen mit Edin Terzic damals. Und jetzt so im Nachhinein haben es dann auch immer mehr Leute zugegeben, was eigentlich alle schon da gesagt haben, dass das natürlich jetzt nicht optimal war, sich so auf die Saison vorzubereiten. Aber man muss dazu sagen, diese Saison geht natürlich durch die WM auch deutlich später los. Das heißt, man hat deutlich mit der Zeit, sich deutlich mehr Zeit, sich den Brakel dann vorzubereiten, als es dann Edin Terzic damals hatte nach der USA-Reise.
Ja, ich meine, Sie können rein theoretisch ja auch sagen, wir gehen dann hier nochmal eine Woche ins Hotel. Also das steht Ihnen ja frei, um den Fokus ein bisschen zu schärfen, glaube ich. Das halte ich für durchaus wichtig. Ich bin großer Freund davon, Trainingslager zu absolvieren. Ich halte das für einen elementaren Bestandteil einer Saisonvorbereitung. Aber wie gesagt, Sie haben Ihre Gründe dafür und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das dann auch hinterher dann zeigt, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Hier schreibt jemand erstmal Chapeau für die immer wieder stabile Gästeauswahl. Es wird ja dann auch in deine Richtung gehen, Jonas. Ne? Meine Frage, habt ihr das Spiel über 90 Minuten konzentriert und aufmerksam verfolgen können oder seid ihr normale Menschen? Das ist immer wieder herrlich. Musste ich vorlesen an der Stelle. Ja? Also wir haben natürlich eben schon sehr, sehr ausführlich über dieses Spiel gesprochen. Und wie bewertet ihr die Diskrepanz zwischen der offiziellen Jobgarantie durch Ricken und der teils harschen Kritik der Fans am spielerischen Ansatz? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das ist etwas, was wir ja eben schon besprochen haben, aber traust du denn Niko Kovac, ich möchte es mal so formulieren, traust du Niko Kovac zu, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie am Anfang seiner Trainerkarriere, ja, der hat seinen Stil. Traust du es ihm zu, da selber nochmal eine Entwicklung durchzumachen?
Grundsätzlich traue ich ihm das zu. Also natürlich hat das dann sicherlich auch Gründe gehabt, warum es dann zum Beispiel im FC Bayern nicht funktioniert hat. Ich glaube, die Zeit ist ja inzwischen sogar, also es sind, glaube ich, mehr Monate, die er aktuell bei Borussia Dortmund ist, als er damals bei Bayern war. Korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein ähnlichen Zeitraum aktuell, wo es dann da damals gehapert hat. Aber da kann ich mich jetzt nur wiederholen. Ich glaube, es ist einfach, du hast ja diese Kernaufgabe, diese Mannschaft weiterzuentwickeln, auch schon gerade so beschrieben als diejenige, die er umsetzen muss. Und dem würde ich mich einfach komplett anschließen. Also ich habe ja schon gesagt, er steht einfach jetzt auch deutlich mehr im Fokus, das eben auch umzusetzen. Denn Stabilität ist jetzt eben da, ist erreicht. Ein großes Ziel, was diese Saison eben auch hatte. Ich kann mich auch daran erinnern, wo wir gerade über Saalfelden gesprochen haben. Ich habe damals einen Kommentar geschrieben bei uns, gesagt, der BVB muss Zweiter werden. Punkt. Aufgrund der Geschichte, was bei RB Leipzig passiert ist, die haben ehrlicherweise Spieler geholt, wenn ich jetzt an Bakayoko denke, die einfach bei Borussia Dortmund gar nicht gewollt waren. Also auch die waren ja da im Gespräch, aber Borussia Dortmund hat gesagt, diese Spieler helfen uns nicht weiter. Natürlich gab es einen Diomande, ist nochmal ein anderer Fall, warum der vielleicht auch nicht bei Borussia Dortmund gelandet ist, aber das führt jetzt zu weit. Dann hatte man diesen Riesenumbruch bei Bayer Leverkusen, dann hat das sogar mit Erik ten Hag ist krachend gescheitert. Und da zeigt es eben, Borussia Dortmund hatte diese Stabilität aufgrund des Saisonendspurts, wollte diese mitnehmen in die neue Saison und hat das ja auch geschafft. Also ich finde, dieses Ziel ist ja zumindest beinahe schon erreicht worden. Also wie gesagt, mich würde es extrem überraschen, wenn das noch großartig anders ausgeht in dieser Saison. Aber eben in der kommenden muss es eine Entwicklung geben und daran wird auch Niko Kovac gemessen.
Hier ist was Interessantes. Die Gerüchte um Sancho, möglicherweise eine Nebelkerze, um die tatsächlichen Außenstürmerziele im Preis zu drücken, Fragezeichen, getreu dem Motto, den kriegen wir eh, wenn wir ihn wollen. Übertreib bitte nicht bei Gehalt und Ablöse.
Könnte sein. Ist auch wieder Spekulation. Wie gesagt, was ich bestätigen kann, ist, dass man sich mit ihm beschäftigt. Und zumindest hört man das aus England, dass er, aber alles andere wäre ja auch völlig des logischen Menschenverstands, dass er eben nicht auf Gehalt verzichten würde. Also, dass er es eben natürlich für Borussia Dortmund tun müsste, ist ja vollkommen klar. Und das offensichtlich ja auch würde, so hört man das zumindest aus England. Aber alles andere wäre ja auch Quatsch. Denn er weiß natürlich, dass er so einen Vertrag wie beim Manchester United so jetzt nicht mehr in seiner Karrierephase unterschreiben kann. Also, ich finde, manchmal bei Transfergerüchten muss man auch einfach mal so ein bisschen den logischen Menschenverstand anwerfen, ob das alles so Sinn ergibt oder nicht.
Ich sage, Jadon Sancho spielt in der Saison, Jadon Sancho spielt in der kommenden Saison für Borussia Dortmund, ist meine These. Was sagt Jonas Ortmann?
Ich sage, dass es offen ist und dass er ein sehr guter Kaderspieler von Borussia Dortmund werden kann, aber ich halte es für falsch, den großen Umbruch an Jadon Sancho aufzuhängen, so würde ich es mal zu formulieren. Also wenn er kommt, darf er meiner Meinung nach nicht der große Heilsbringer sein, sondern vielleicht so dieser Julian Brandt, dieses, der natürlich immer mal wieder punktuell weiterhilft, große Momente hat. Aber das hatte ich auch schon in anderen Formaten öfter mal gesagt. Für mich ist es eigentlich das falsche Signal, an Jadon Sancho zurückzuholen. Und vor allem Hans-Joachim Watzke soll ja auch Befürworter dieser Rückholaktion sein. Natürlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sicherlich ordentlich, wenn er dann auf das Gehalt verzichten würde. Aber trotzdem finde ich, tut Borussia Dortmund jetzt im Sommer durch Ole Borg auch sehr viel frisches Blut gut. Und da weiß ich nicht, ob Jadon Sancho eben dazu passt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich hatte auch schon mal gesagt, vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, er wird Borussia Dortmund sicherlich punktuell weiterhelfen, wahrscheinlich sogar vielleicht das Spiel sogar noch auf ein anderes Level heben. Aber für mich kann es dann eigentlich nur eine Übergangslösung sein, um vielleicht einen Jungspieler wie ein Matthijs Aber dann an ihm aufzubauen zum Beispiel.
Das andere Format, was du übrigens angesprochen hast, heißt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, du meinst echte Tiefe, den BVB verstehen. Das ist nämlich der Podcast zu Borussia Dortmund, der WAZ, erscheint auch einmal in der Woche, dann unter anderem regelmäßig auch mit deinem Kollegen Christian Wob. Also da könnt ihr auch sehr, sehr gerne reinschauen, ist ja kein Problem. 3-4 Fragen möchte ich noch vorlesen, und zwar: Haben wir es nicht schlicht und einfach mit einer Zusammenstellung von unreifen, instabilen, nicht mannschaftsdienlichen Einzelspielern zu tun? Es waren teilweise schlicht und einfach dumme Niederlagen, siehe in Bergamo. Und ja, die Mannschaftszusammenstellung, da kann man schon ordentlich drüber diskutieren. Du hast eben von einem Flickenteppich gesprochen, glaube ich.
Genau. Also es ist ja offensichtlich, dass gewisse Positionen halt einfach von den Profilen her gar nicht stattfinden in diesem Kader. Dass es vielleicht teils auf zu ähnliche Spieler auf gleichen Positionen gibt. Und auch das sind Sachen, die man im Sommer dann jetzt mit Ole Borg angehen muss, wenn ich vor allem an die Sechserposition denke, vor allem an die Flügelposition denke.
Hier schreibt Dennis: Ich habe meine Mitgliedschaft nach 15 Jahren gekündigt. Mehr gibt es meinerseits hier nicht zu sagen. Ich bleibe dir als Hörer aber natürlich trotzdem treu, weil ich dich mag und ich die schwarz-gelbe Runde einfach toll finde. Erstmal vielen Dank für die letzten Worte. Aber ja, das sagt natürlich auch eine Menge aus. Ich hoffe natürlich, dass er irgendwann denkt, Mist, wäre ich mal Mitglied geblieben. Ja, das käme bei mir jetzt nicht in Frage, meine Mitgliedschaft zu kündigen. Aber gut. Hier schreibt der Nächste: die Spieler haben ihre Leistung eingefroren. Kann man das Gehalt dann auch einfrieren? Fragezeichen. Nein, wir sind hier nicht in Italien. In der Serie A wird sowas ja gerne mal gemacht. Ne? Kannst du dich erinnern? Also ich weiß nicht, du bist ja so unendlich jung, habe ich jetzt gerade ja eben festgestellt. Dass es mal in Palermo einen Präsidenten war, der hatte einen gleichen Trainer dreimal in derselben Saison. Ja. Also das fand ich sensationell, wurde am Anfang relativ schnell rausgeworfen, dann ersetzt durch einen, hat nicht funktioniert, da gesagt, ich hol den zurück. Dann hat er nach 2 Monaten wieder gedacht, läuft nicht in unsere Richtung, ich hol nochmal einen Feuerwehrmann, scheiße, funktioniert mit dem auch nicht. Ich hol wieder den, mit dem das zweimal schon nicht geklappt hat, weil der steht ja immer noch unter Vertrag, ist dann nicht ganz so teuer und dann kann ich den wieder einsetzen. Also das sind wirklich Sachen, also das wird es im deutschen Fußball tatsächlich, glaube ich, nie geben, ne? Das können wir ausschließen.
Habe ich zumindest so noch nicht gehört. Aber ja. Ich würde, glaube ich, grundsätzlich inzwischen gar nichts mehr ausschließen.
Ja, hier wird übrigens gesprochen von, wenn schon Rückholaktion, warum keinen ablösefreien Guerrero? Also ich glaube, nein, Leute, bitte, jetzt übertreibt doch mal nicht. Es war natürlich ein geiler Kicker, aber gut. Hier wird übrigens geschrieben, meine Frage an den Experten. Es gibt viele Journalisten, die sehr positiv über Niko Kovac berichten. Sicherlich zählen Punkte dazu, da Fußball ein Ergebnissport ist. Wo ist die fußballerische Weiterentwicklung? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber ich möchte das mal ein bisschen anders formulieren und vielleicht auch selber beantworten. Ich glaube, es wird tendenziell eher über Niko Kovac positiv berichtet, weil ich glaube, dass die Kollegen mögen, dass der sich klar äußert. Also der macht einen vernünftigen Eindruck. Das ist generell ein guter Typ, glaube ich. Und das hat vielleicht dann auch was damit zu tun, ich will nicht von einer tendenziellen Berichterstattung sprechen, das möchte ich gar nicht, sondern dass man vielleicht positiver jemandem gegenüber eingestellt ist. Kann man das so sagen? Wenn ich jetzt zu dir kackunfreundlich bin die ganze Zeit, dann kommst du nicht hier in die schwarz-gelbe Runde. Ist relativ simpel.
Letzteres natürlich. Aber, aber ich weiß es gar nicht. Also ich würde jetzt, mein erster Impuls, wenn du das so sagst, ist es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt hier tatsächlich ja schon eine Stunde 19 gesprochen haben, dass das ein relativ ausgewogenes Bild ist, das wir von Niko Kovac zeichnen. Also ich finde, man kann halt nur nicht einfach Fakten widerlegen. Und die Fakten sprechen halt aus meiner Sicht für Niko Kovac, für seine Punkteausbeute. Und nur weil dem einen oder anderen aus völlig nachvollziehbaren Gründen teilweise das Spiel natürlich nicht gefällt, finde ich es aber trotzdem immer schwierig, in einem Geschäft, wo es in erster Linie um Siege und Punkte geht, den Trainer großartig zu kritisieren. Denn ich finde, er hat sehr viele Punkte auf seiner Habenseite. Ich brauche jetzt gar nicht wiederholen, was ich da alles schon genannt habe in dem Punkt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt in Anführungszeichen eine tendenziöse Berichterstattung wäre in eine positive Richtung. Nur weil Niko Kovac, was ich übrigens absolut teilen kann, einen sehr sympathischen Eindruck, auch wenn die Kameras mal aus sind, macht. Und da vor allem einen sehr respektvollen Eindruck macht, was ich für mal sehr wichtig finde, einen respektvollen Umgang miteinander. Denn am Ende sitzen wir eben jede Woche mindestens wahrscheinlich zweimal gegenüber. Und natürlich hat das in gewisser Weise damit zu tun haben, dass man respektvoll miteinander umgeht, auch gilt auch in die andere Richtung, auch wenn es dann mal schlecht geht, dass es dann nicht heißt, boah, der Punkt Kovac oder so, sondern dass man das auch ausgewogen eben schreibt. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Kritik am Spielstil hier rübergekommen ist. Gleichzeitig halt eben aber auch das, was natürlich ja für ihn spricht. Und am Ende sind wir auch, oder verstehe ich mich zumindest, dessen zu transportieren, was dann eben auch im Verein eben Thema ist. Und wenn ich ganz klar aus dem Verein höre, dass, und das hat ja auch sogar Hans-Joachim Watzke in der vergangenen Woche in den Rona-Rechten und davor sogar Lars Ricken nochmal in einem Sportbild-Interview, zumindest glaube ich, dass es in den Medien jeweils war, klar betont hat, dass Niko Kovac nächste Saison Trainer ist, dann transportiere ich das ja natürlich grundsätzlich auch nach außen, weil das der Tenor des Vereins ist.
Ja, absolut nachvollziehbar. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die beschäftigt sich mit Spielern. Wie schätzt ihr die Zukunft von Spielern wie Couto, Chukwueze, Bellingham und Silva ein? Ich persönlich glaube an millionenschwere Missverständnisse. Mal wieder, habt ihr da noch Hoffnung? Also Bellingham haben wir schon drüber gesprochen. Fabio Silva, glaube ich, dass der nochmal richtig durchstarten kann. Lass uns nur nochmal über Couto und Chukwueze sprechen.
Bei Chukwueze schließe ich mich deiner Silva-Einschätzung an. Ich glaube, da schlummert auch noch Potenzial. Man muss sich ja mal vorstellen, der war einst mit Jude Bellingham in seinem Jahrgang das mit Abstand größte Talent in England. Also wenn der vielleicht mal schafft, wirklich mehrere Spiele über 90 Minuten, der hat ja jetzt sein 100. Spiel im Profigeschäft zum ersten Mal über 90 Minuten absolviert, was ja sehr viel über seinen körperlichen Zustand aussagt, muss man ja auch mal so klar sagen. Also bei dem habe ich auch auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass da eine Explosion passieren kann. Jetzt vielleicht auch nochmal mit dem Österreich-Schub, wenn er sogar eine WM spielt, man weiß es ja nicht. Aber bei Jan Couto, je nachdem, wie man es aussprechen mag, habe ich schon das Gefühl, dass im Sommer eine Veränderung wahrscheinlich gut tun kann. Ist natürlich dann gespannt, was für eine Konstellation man da findet, wer noch bereit ist, für ihn eine gewisse Ablöse in die Hand zu nehmen. Denn über 2 Jahre gesehen hat es einfach nicht funktioniert bisher bei Borussia Dortmund, obwohl man ja eigentlich sogar mit der Dreierkette, finde ich, ein System für ihn hat, wo er dann vielleicht auch seine defensiven Makel noch besser ausmerzen kann. Aber auch da muss man sagen, hat Julian Riasso an ihm einfach den Rang auch faktisch abgelaufen. Also wenn jemand da so einen Vorlagenlauf hat, kannst du den ja auch gar nicht rausnehmen. Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da nochmal, um seine Karriere anzukurbeln, da weiß ich auch, dass die Unzufriedenheit auf beiden Seiten natürlich da ist.
Ja, es ist nicht nur, dass es dem Spieler guttun würde oder vielleicht auch Borussia Dortmund, sondern auch dem Bankkonto von Borussia Dortmund. Und selbst wenn es irgendwie nur 15 Millionen sind, ja, weil er hat natürlich jetzt einen relativ beschissenen Marktwert, müssen wir nicht drüber reden, wäre es, glaube ich, für beide Seiten gut, wenn man hier eine Veränderung vornimmt. Das ist auch manchmal absolut okay. Nicht jeder Transfer kann funktionieren, aber hat natürlich auch schon ordentlich gekostet. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Jonas, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Nochmal der Hinweis, falls ihr den Kollegen öfters sehen und hören wollt, dann überlasse ich euch die freie Wahl. Ihr könnt auch echte Tiefe den BVB verstehen hören, und zwar jede Woche bei den Kollegen der WAZ. Ist doch gar kein Problem. Jonas hört ja anscheinend auch alles, was mit Borussia Dortmund zu tun hat. Also von daher, und ja, ansonsten nochmal der Verweis darauf, dass ihr uns folgen könnt bei Instagram. Wir sind unterwegs natürlich bei YouTube mit der Videovariante, und überall dort, wo es Audio-Podcasts gibt, könnt ihr dieses Format auch gerne hören und vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Ja, dann sage ich bis nächste Woche und hab eine gute Zeit. Tschüss.
Sascha, herzlichen Dank. Bis bald.